Hi, schön, dass du hier bist. Die Folge ist schon 4 Wochen früher bei Podimo im kostenlosen Bereich erschienen.
Ja, und wenn du neue Folgen früher und gratis hören möchtest von Friends in Crime, dann hol dir einfach die App und schon kann's losgehen.
Den Link zur App findest du in den Shownotes. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge.
Der große Maestro hat an mich übergeben mit einem und bitte. Das heißt, jetzt bin ich freigeschaltet. Jetzt darf ich euch hier begrüßen. Herzlich willkommen bei Friends in Crime.
Sehr gern. Ich habe dich gerne aus deinem Käfig gelassen, Sandra, bevor du gleich wieder zurück in deine Hundebox musst.
Ich muss sagen, also Basti hat das Ding hier voll im Griff. Ich spreche nur, wenn er mir das erlaubt, wie das sich in einer gesunden Mann-Frau-Beziehung gehört.
Absolut, ich applaudiere dir. Wir werden wieder 5 Dovis haben, die das ernst nehmen. Also, dann will ich sagen, was, 22, 27, ich rufe sofort, nee, das geht nicht. Nee, wir sind gleichberechtigt hier, wir sind 50-50, Friends in Crime, immer zusammen.
Ihr könnt es im Video nicht sehen, aber wir machen hier, wie sagt man, Pinky Promise. Die kleinen Fingerchen werden aneinander hier wird gefingert zum Anfang der Folge, also ihr wisst, was wir meinen.
Können wir die Folge so nennen, das wäre wirklich schön, wenn es jetzt um richtig schlimmen Mord geht gleich. Ich weiß ja nicht, was kommt. Heute stellst du uns was vor. Wie geht's dir denn erstmal ganz kurz, damit wir uns emotional abholen? So lange hatten wir, glaube ich, selten Abstand zwischen 2 Folgen.
Ja, wir haben uns jetzt echt ein paar Wochen nicht gesehen und ich muss sagen, du siehst immer noch genauso jung aus, aber ich merke wirklich jedes Mal, wenn wir uns sehen, du entgleist, du entrutscht mir in die Frühvergreisung. Du wirst hier auf dem Land im Wäschekeller, wo wir aufnehmen, du wirst immer opahafter. Ich rechne damit, wenn ich das nächste Mal hier ankomme, bist du gar nicht hier, sondern hier 200 Meter entfernt auf dem Boßelplatz mit einer Multifunktionsjacke, wie du mit deinen Jungs aus dem Seniorenstift Schwerin, genau, St. Theresien, einfach ein paar flotte Silberkugeln in den Sand setzt.
Nur weil ich heute mit dem Treppenlift hier runter in den Keller gefahren bin, hat sich das irgendwie irritiert. Ich habe 3 Geschwindigkeitsstufen, ich bin auf 3 gegangen. Okay, ich bin ein Hellrider. Ich möchte nicht, dass hier lustig gemacht wird. Was denn, weil ich diesen Pulli trage, ne? Den hat meine Frau mir bei Zara in Sevilla gekauft.
Nein, das ist dein Inneres, was vergreist.
Ja, stimmt. Also, auch wie in diesem Sessel sitzt. Ich hatte einen Opa, den habe ich gar nicht richtig kennengelernt. Das ist gestorben, als ich 5 war, Opa Willi. Den habe ich nur, ich wusste gar nicht, dass er stehen konnte, weil ich habe den nur in dem Sessel sitzen sehen. Genau in so einem, aber im Blümchenmuster. Und er saß halt immer so da. Hat er nichts gesagt. Mhm. Und irgendwann hat er sich aufgerichtet und hat gesagt, in der Mülltonne ist noch ein Platz frei für dich. Und dann hat er wieder sich zurückgelehnt und eingeschlafen.
Und das werden, also in spätestens 10 Folgen werden das hier auch deine einzigen Worte sein.
Das könnte ich mir vorstellen.
Nee, es ist tatsächlich, du merkst es, glaube ich, schon nicht mehr. Erstmal, wenn du dich hinsetzt,
mach ich Geräusch. Ja, weil mein Kreuzband angerissen dann wird ist, Sandra. Weil ich Schmerzen habe.
Vor allem erstmal. Nee, das war auch schon vorher. Also es sind so kleine Dinge, die ich bemerke. Also es geht auch bei dir viel um Krankheiten. Mhm. Generell, also um alle möglichen. Die Nachbarn sind zu laut.
Zu laute Nachbarn.
Also es sind schon so Themen.
Auf der Dacia, wo ich in meinem Schrebergarten die Radieschen anbaue, habe ich auch letztens festgestellt, dass der Nachbar nicht die ausreichende Zahl an Fruchtbäumen hat. Ich bin da jetzt gerade juristisch dran, dagegen vorzugehen. Der muss noch 2 Kirschbäume pflanzen. Sonst müssen wir den aus dem Verein ausschließen. Du kannst mich auch mal am Arsch stecken. So, bitte für dich jetzt dein Fall. Du darfst jetzt sprechen. Ich erlaube es dir.
Basti denkt eigentlich, ich bin so eine Pflegerin, die ihm hier eine Geschichte jetzt vorliest.
Das wäre lustig, wenn es diesen ganzen Podcast gar nicht geben würde. Und das wäre einfach so eine Art, mich noch am Kacken zu halten.
Truman Show.
Das hat man beim Vater von Donald Trump gemacht. Der ist dement geworden damals. Und dann hat man den aber weiter in seinen Firmen in so einem Fake-Büro mit Fake-Aufgaben arbeiten lassen, ohne dass er es gemerkt hat.
Na, aber eigentlich gut, weil das hilft ja, wenn man sich weiter auch kognitiv dann Herausforderungen stellt.
Total.
Und das Veränderungen irritieren Menschen, die dement sind, auch
also
oft.
Wenn ich jetzt langsam abbaue, würde ich mir wünschen, dass die Leute einfach umsonst zu meinen Shows kommen und ich erzähle irgendwas und dann sitzen die da 2 Stunden, gucken auf ihr Handy, sind froh, wenn es vorbei ist. Aber dann zumindest den Anschein von Normalität noch für mich.
Es gibt viele Kabarettisten, die genau das machen. Ja. Seit 40 Jahren. Warum nicht auch du?
Na, ich sehe mich da. Was hast du uns denn heute ins Nest gelegt, liebe Katze?
Allein diese Formulierung, ganz jugendlich. Also, ich habe, wie ich finde, eine Geschichte dabei, die im Grunde eigentlich ein Film werden müsste, weil es irgendwie so krass ist. Wir fangen mal ganz vorne an. Und zwar, kleine Zeitreise diesmal nur, unser Fall spielt in den späten 90er Jahren, und zwar in Texas, genauer gesagt in San Antonio. Ich weiß nicht, ob du San Antonio kennst?
Von den San Antonio Spurs, der Basketball-Mannschaft.
Oh, stark. Ja, die haben, glaube ich, schon 5-mal die NBA gewonnen. Das ist zwar schon länger her, das war ungefähr zu der Zeit, wo unser Fall spielt. Aber ja, da hast du schon viel mitbekommen. Für euch, San Antonio ist so einer der Städte in den USA mit den stärksten mexikanischen Einflüssen.
Relativ nah der Grenze wahrscheinlich, ne?
Ja, und es gibt da auch sehr, sehr viel mexikanische oder Kultur, spanische Kolonialarchitektur, wenn man sich so das Stadtbild anguckt. Die feiern da zum Beispiel auch die Fiesta San Antonio. Das ist so eine ganze Partywoche in der ganzen Stadt, die aber auch eben eigentlich sehr an Mexiko erinnert. Und da kommt auch ganz viel leckeres Tex-Mex-Essen her.
Tex-Mex-Essen.
Ja, also vieles, was hier in Europa als mexikanisches Essen gilt, also wenn du jetzt irgendwie online guckst und dir was bestellen willst und du gehst auf mexikanisch, ist das fast ausschließlich Tex-Mex-Essen. Es ist gar nicht so
mexikanisch.
Ja, und weißt du, woran du das erkennst? Mexikanisches Essen ist schon ein bisschen fettig, kohlenhydrathaltig, aber Tex-Mex-Essen, also texanisch-mexikanisches Essen, ist einfach, weil es Amerika ist, noch viel fettiger. Und noch viel krasser, also zum Beispiel Nachos mit Käse überbacken, gibt's in Mexiko nicht, aber in San Antonio Tex-Mex-Essen. Ja, so die richtig geilen Sachen,
also
wo
San
du denkst,
Antonio
wow.
ist Adipositas Hochland.
Ohne jetzt Studien zu kennen, klingt es so, als wäre es schwierig, sich da jetzt schlank zu halten.
Ich habe mal was darüber gelesen, dass die Mexikaner ja eine sehr, also weil es ein sehr trockenes Land ist, haben die eigentlich eine relativ nährstoffarme Küche gehabt. Dann kamen die Amerikaner, haben ihnen halt ihre Fastfood-Kultur, deswegen gibt es besonders in diesem Übergangsbereich zwischen der mexikanischen, amerikanischen Grenze und den Anwohnern auf beiden Seiten durch die amerikanische Küche extrem viele übergewichtige Menschen.
Das ist so, ja. Die haben ja in Teilen von Mexiko ja auch so Aktionen, da gibt es in den U-Bahn-Höfen solche, ja, ich sag mal, Maschinengeräte, da kannst du reingehen, wenn du 20 Kniebeugen machst, kriegst du den Fahrschein umsonst. Haben die mal so Feldversuche gemacht und so, damit die irgendwie
am Laufen kommen.
In eine Bewegung, ja. Da siehst du immer, wie verzweifelt die sind.
So, jetzt fangen wir mal mit dem Fall an, weil es wird wieder, es hat schon letztes Mal einer genörgelt, die fangen ja erst nach 8 Minuten mit dem Fall an.
Da muss man halt, dafür gibt es Vorspulen, Leute, wenn ihr das gar nicht mehr ertragt, dass hier echte Menschen hinter sind, dann legen wir jetzt los. Wir sind in San Antonio, das wissen wir jetzt schon, und zu der Zeit passiert dort etwas, und zwar verschwindet der 13-jährige Nicholas Patrick Barclay im Juni 1994. Nicholas lebt zu dem Zeitpunkt zusammen mit seiner Mutter, sie heißt Beverly Dollarhide, und seinem großen Bruder Jason in eben einem kleinen Haus im eben beschriebenen San Antonio. Ich kann dir mal ein Bild von den beiden zeigen, was du einmal für uns beschreiben kannst. Das ist Nicholas mit seiner Mama Beverly.
Das ist Beverly Dollarhide. Mhm. Also, ja, Nicholas ist ein, wie alt war er? 8, 9?
13.
13 schon. Mhm. Okay, ich hätte ihn jetzt jünger geschätzt. Ein blonder, aufgeweckt schauender, schlanker Junge. Mit, also, eigentlich ein hübscher, junger Kerl. So. Also, jung, wirklich noch, ich hätte ihn eher auf 10 getippt. Die Mutter dagegen sieht schon sehr nach US-Amerikanerin übergewichtig und leicht verlebt aus. Also sieht, ohne jetzt, also nur von dem Bild aus, mittelbraune oder braunes, schulterlanges Haar, sehr aschfahle Haut, also sieht so ein bisschen aus wie zwei Packen Palmal und Burger, so als Mensch. Das meine ich gar nicht böse, aber es ist kein Foto, das ihr sehr schmeichelt.
Ich kann direkt dazu sagen, so ein bisschen dein Eindruck von dem Bild bestätigt sich. Es ist wirklich nicht leicht für die Familie, und Nicholas, den du hier auf dem Bild siehst, hier ist er noch etwas jünger als zum Zeitpunkt seines Verschwindens, aber nichtsdestotrotz sieht er deutlich jünger aus, als er eigentlich ist, finde ich. Nicholas ist so ein bisschen das Sorgenkind der Familie. Also er ist sehr laut, er schreit viel rum, er wird handgreiflich, auch teilweise gegenüber seiner Mutter in Streitsituationen. Und dann kommen natürlich auch noch so andere Dinge dazu, wie dass er die Schule schwänzt, er beleidigt und bedroht die Lehrerinnen und Lehrer, und er bricht zum Beispiel auch einmal in einen Laden ein und klaut dort Schuhe. Dazu kommt auch noch, dass er öfter mal von zu Hause weggelaufen ist, so für einen Tag, ohne irgendwie Bescheid zu sagen, ist nicht in der Schule, kommt nicht nach Hause.
Ein klassisches Problemkind.
Ja, kommt am späten Abend oder so etwas. Und dazu kommt, dass eben Beverly, seine Mutter, viele Nachtschichten auch unter anderem arbeitet, um irgendwie Geld für die Familie zusammenzubekommen. Sie arbeitet dann in einem Laden. Und über den Vater ist nichts bekannt. Er wird auch weiter in diesem Fall überhaupt keine Rolle spielen. Es gibt einen Vater, aber er ist nicht bei der Familie, nicht für die Familie da und zahlt auch nicht. Nicholas hat auch noch eine Halbschwester, Carrie Gibson heißt sie. Sie ist zu diesem Zeitpunkt in ihren 20ern und sie lebt nicht mehr zu Hause, hat aber ein engeres Verhältnis zur Familie. Also es gibt halt Nicholas, seine zwei Halbgeschwister, die beide einen Altersabstand zu ihm haben, auch einen deutlichen Altersabstand. Er ist so ein bisschen Nachzügler in der Familie. Weil das eben alles so schlecht läuft mit Nicholas, bittet Beverly ihren älteren Sohn, den 24-jährigen Jason, ich sag mal, wieder zurück nach Hause zu kommen, wieder bei ihr und auch bei Nicholas einzuziehen und so ein bisschen die Vaterrolle zu übernehmen, weil sie einfach das Gefühl hat, sie braucht Unterstützung, sie kann das alles alleine nicht handeln. Und Jason tut das dann auch. Er zieht wieder zu Hause ein und zwar kurz vor Nicholas Verschwinden. Dazu kommt auch noch, wir haben ja schon gehört, er hat viele Probleme, so ist es ja dann immer. Irgendwann wird er halt erwischt bei eben diesem Einbruch, von dem ich erzählt habe, wo er die Schuhe gestohlen hat und wird jetzt auch schon, obwohl er erst 13 ist, wegen Diebstahls angeklagt. Und sein Urteil ist für den 14. Juni 1994 angesetzt. Es kann sein, je nachdem wie das ausgeht, ist zumindest ein möglicher Ausgang, dass er dann danach in eine Jugendwohneinrichtung umziehen muss. Was Nicholas überhaupt nicht gefällt, er würde lieber zu Hause bleiben. Am 13. Juni, also einen Tag vor dieser Urteilsverkündung für seine Jugendstrafe, will er mit seinen Kumpels nochmal in den Park einfach sich ablenken und eine Runde Basketball spielen. Dieser Park, in dem der Court ist, ist etwa 1,5 Kilometer von seinem Zuhause entfernt. Die spielen eine Runde und als er da fertig ist, ruft er zu Hause an und fragt, ob die Mutter ihn abholen kann. Die Mutter schläft zu dem Zeitpunkt, weil sie eben in der Nachtschicht gearbeitet hat, schläft sie dann oft tagsüber. Und deshalb geht sein Bruder Jason ans Telefon, der sagt ihm aber, er kann jetzt gerade nicht abgeholt werden, er soll einfach nach Hause laufen. Es sind so 30 bis 40 Minuten, wenn man im normalen Schritttempo geht. Und dann kommt Nicholas aber nie zu Hause an. Und am späten Abend meldet seine Mutter ihn dann als vermisst bei der Polizei. Wenn wir jetzt da mal auf Nicholas gucken mit 13 Jahren, wir haben jetzt schon einiges über ihn gehört. Wie warst du mit 13?
Das war eine schwere Phase in meinem Leben. 12, 13, 14, 5., 6., 7. Klasse. Da war ich so richtig übergewichtig, Mobbing, Außenseiter. Ich war der, der sonntags nicht schlafen konnte, weil montags wieder Schule war. Ich bin nach der Schule nach Hause gerannt, damit ich möglichst schnell weg war. So Problemkind würde ich mich nicht bezeichnen, aber meine Eltern hatten einfach andere Probleme in der Zeit. Also meine Oma war dement und so und es gab genug Baustellen und Kriegsschauplätze, die neben mir stattfanden, sodass meine Eltern einfach keine Zeit für mich hatten. Das war nicht so leicht. 12, 13 war nicht toll.
Ich glaube, viele würden rückblickend sagen, ich glaube, da entscheidet sich viel, auch für Kinder. Und bei dir war es dann, du hast wahrscheinlich leider lernen müssen, dass du alleine mit solchen Dingen irgendwie klarkommen musst. Mhm. Und wahrscheinlich bei Nicholas, wir haben jetzt schon gehört, er hat viele Probleme. Er hat sich für einen anderen Weg entschieden. Er ist wahrscheinlich einfach relativ aggressiv geworden und hat keinen Weg für sich gefunden, das mit sich auszumachen irgendwie. Aber
es ist halt so eine klassische, also die Biografie von dem Jungen und der Mutter ist so eine klassische Working Class Family Biography in Amerika. Ne? Mutter muss hart arbeiten, damit sie die Kinder irgendwie am Leben halten kann. Vater ist nicht mehr da. Das gibt's hier in Deutschland natürlich auch 100.000-fach. Also ich kannte mal eine Reinigungskraft, das war, die hat in einem Haus, in dem ich gewohnt habe, geputzt und war total lieb, aber die hatte 3 Kinder mit Abständen von über 10 Jahren von 3 verschiedenen Männern. Mhm. Das erste Kind hat sie mit 15 bekommen. Krass, ja. Das letzte mit fast 45. Das war ein ganz toller Mensch. Aber halt keine Schulausbildung, hart arbeiten, um diese 3 Kinder zu ernähren, viele falsche Entscheidungen getroffen, alle 3 Männer haben sich nicht um die Kinder gekümmert. Und dann ist es nicht nur für die Frau persönlich natürlich schwer, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und klarzukommen, sondern auch für die Kids ist es als Zukunftsperspektive total schwer. Wenn du eine Mama, dein Vater ist nicht da, deine Mutter arbeitet 24/7, du hast keinen finanziellen Zugang zu Bildung und so, das ist schon richtig schwer.
Ja, das ist eine richtig, richtig, richtig beschissene und in großen Teilen wahrscheinlich auch aussichtslose Ausgangssituation für die Familie, ja. Und jetzt ist Nicholas eben verschwunden und die Polizei nach diesem Anruf sucht nach ihm. Aber muss man auch dazu sagen, weil er natürlich in der Vergangenheit immer wieder öfter weggelaufen ist und weil die Polizei ja auch weiß, dass am nächsten Tag seine Gerichtsanhörung stattfinden wird, gehen sie eher davon aus und vermuten, dass er vielleicht diesmal ganz weggerannt ist. Oder dass er zumindest den Gerichtstermin vermeiden will. Die Polizei sagt deshalb auch Beverly, sie rechnen eigentlich damit, dass er in ein, zwei Tagen wieder auftaucht. Beverly Dollarheit selber glaubt das nicht. Sie sagt, ihr Sohn hatte nur $5 dabei und sollte er geplant haben, wegzulaufen, hätte er sicherlich mehr Geld und vor allen Dingen auch noch ein paar Klamotten mitgenommen. Aber das ist natürlich auch erstmal nur eine Vermutung. Erst die nächsten Tage und Wochen zeigen, dass Beverly wahrscheinlich recht hatte, weil Nicholas vermisst bleibt.
Das Horror für eine Familie, ne?
Das ist jetzt natürlich auch nur eine Vermutung von mir, aber bei den Quellen und den Dingen, die ich gefunden habe, liest es sich schon so, als hätte die Polizei das aber auch wirklich nicht so ernst genommen, sondern als wären die eher überzeugt gewesen, der ist geflohen. Weil die Familie eben bekannt war. Und sie wurde eben auch immer mal wieder vor Nicholas Verschwinden wegen Streitigkeiten gerufen und so weiter. Und was die Polizei auch noch weiß, Beverly hat Vermerke in der Kartei, war drogenabhängig.
Währenddessen?
Nein, wohl davor. Aber wahrscheinlich Stigmatisierung.
Ja, klar.
Hatte einen Eintrag in der Kartei, dass sie Heroin konsumiert hat und auch mehrere Versuche hinter sich hatte, damit aufzuhören. Sie hatte immer wieder Rückfälle. Also sie hat mit der Sucht gekämpft. Und wir sagen ja auch, bei Suchterkrankungen, die hat man eigentlich ein Leben lang. Und auch Jason, der Bruder von Nicholas, wurde auf jeden Fall schon mal mit Kokain erwischt.
Ist natürlich immer ein bisschen das Elend, sich ein Stück weit immer fortpflanzt. Also du kommst aus elendigen Verhältnissen, hast nicht die sozialen und menschlichen Fähigkeiten, eigentlich ein Kind aufzuziehen, hast dann noch eine Nähe durch deine, vielleicht auch durch dein Aufwachsen oder drogensüchtigen Eltern zu Drogen. Nimmst dann selber Drogen, versuchst dein Leben auf die Kette zu kriegen, klappt halt nicht aufgrund der Umstände. Und dann hast du noch ein Kind, das all das miterlebt und dann genau diese Linie fortführt, weil es geht ja genau da weiter. Und das ist schon, also wir können jetzt, du und ich, auch wenn wir beide Herausforderungen während unserer Kindheit hatten, ganz dankbar sein, dass wir zumindest die grundsätzlichen Bedürfnisse eines Kindes alles hatten. So, ne?
Es ist dann so, nach 3 Monaten, also Nicholas ist mittlerweile schon 3 Monate verschwunden, gibt es wohl eine, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, eine Spur. Und zwar ruft sein Bruder Jason die Polizei an und berichtet, er habe Nicholas am Haus gesehen, wie er versucht habe, in die Garage einzubrechen. Die Polizei durchsucht daraufhin die Gegend, aber sie findet ihn nicht.
Oh, wie schrecklich, ne? Als Eltern.
Ja, und so wird Nicholas Verschwinden zu einem dieser typischen Vermisstenfälle. Ein Junge aus schweren Familienverhältnissen mit drogenabhängigen Familienmitgliedern und einem drohenden Umzug in ein Jugendwohnheim ist für die Polizei weggelaufen. Das ist die Theorie und das ist im Grunde die Situation, mit der die Familie dann klarkommen muss. Ja. Ich muss halt sagen, wenn es schon so weit ist, dass der dann wegläuft wegen der Grundsituation, wegen dem Gerichtsverfahren, hat dann die Polizei oder das Amt nicht viel zu spät eingegriffen, weißt du?
Ja gut, aber das ist ja eine Problematik, die in den USA sicherlich auch nicht besser ist als in Deutschland. Und ich habe in meinem Zivildienst, ich habe mit sozial schwierigen Kindern gearbeitet, in so einem Bauspielplatz. Und was da alles passieren muss, ist 20 Jahre her, aber was damals alles passieren muss, damit das Jugendamt da überhaupt mal einen rausschickt.
Ja, die haben halt auch zu wenig Personal, ne? Ja. Unsere Geschichte geht auf jeden Fall weiter. Für Beverly, das vermute ich jetzt zumindest auf eine sehr grausame Art, denn ihr Sohn ist einfach verschwunden. Sie glaubt ja, wie wir gehört haben, nicht dran, dass er einfach weggelaufen ist. Was heißt, sie schwankt natürlich zwischen der Angst, dass ihm wirklich etwas zugestoßen ist oder ihm sogar etwas angetan wurde. Beweise oder neue Erkenntnisse gibt es nicht, weil die Polizei das Ganze als, tja, so ist es halt, behandelt. Für sie gibt es also nur Ungewissheit und eine immer kleiner werdende Hoffnung. Bis dann, mehr als 3 Jahre nach Nicholas Verschwinden, am 7. Oktober 1997 bei ihr jemand zu Hause anruft. Und zwar aus der amerikanischen Botschaft in Madrid.
Wow.
Und was Beverly jetzt hört, kann sie nicht glauben. Der Mann am Telefon sagt ihr, Nicholas lebt, man hat ihn gefunden. Und zwar in einem Jugendheim in Linares in Spanien. Und die Geschichte, die Nicolas der Polizei dort erzählt, ist unfassbar. Nicolas sagt der Polizei, er wurde all die Jahre, über 3 Jahre gefangen gehalten und wohl auch missbraucht, bis sich eines Tages eine Gelegenheit geboten hat und er es geschafft hat, zu fliehen. Das ist natürlich alles viel zu viel für seine Mutter. Deshalb übernimmt Nicolas Halbschwester Carrie die Kommunikation mit den Behörden. Die ist zu diesem Zeitpunkt jetzt 31 Jahre alt, verheiratet, hat auch schon selber Kinder und ist, wie man auf jeden Fall sagen kann, so die stabilste der Familie. Sie unterstützt jetzt ihre Mutter und so ruft Carrie im Heim in Spanien an und kann dort das erste Mal nach all den Jahren mit Nicolas sprechen. Und sie sagt direkt am Anfang völlig ungläubig, Niki, bist das wirklich du? Und nach einer kurzen Pause antwortet die Stimme, die natürlich jetzt auch viel tiefer ist und ganz anders klingt als die ihres 13-jährigen Bruders Nicolas, der ja vor 3 Jahren verschwunden ist, sagt die Stimme, ja, das bin ich.
Ich glaube, ich muss es ihr jetzt sagen. Schatz, the beach is closed.
Boah, Pia, das war schon wieder so cringe, FM.
Und wenn ihr direkt wusstet, worum es ging, dann seid ihr bei uns genau richtig. Denn in unserem Podcast Cringe FM reden wir über den neuesten Gossip und den heißesten Tee. Jeden Sonntag um 18 Uhr auf Spotify.
Und wenn ihr, genauso wie wir, Bock habt, euer Wissen im Reality-TV auf die Probe zu stellen, dann seid ihr genau richtig bei unserem Reality-TV-Quiz.
Wenn ihr Bock habt auf das nächste Reality-TV-Quiz, dann schaut doch einfach mal bei uns auf Insta vorbei. Unter reality.events findet ihr alle Infos zu unseren Events in Hamburg, Aachen, Berlin.
Cringe FM.
Und die Behörden beschließen nun, dass jemand aus der Familie nach Spanien kommen soll und da erstmal einen möglichst unkomplizierten Erstkontakt herstellen soll.
Von San Antonio nach Spanien als 13-Jährige.
Ja, wir kommen gleich dazu, wie das so passieren konnte. Sie setzt sich also in einen direkten Flug und es geht für sie nach Spanien, weil die Behörden sagen, jetzt direkt Nicolas aus den USA zurück in das alte Leben, in die alten Verhältnisse, ist erstmal unmöglich. Man muss ihn erstmal da abholen, wo er jetzt steht. Und so fliegt Carrie eben los. Und sie treffen sich dann in dem Heim. Natürlich ist seine Schwester total aufgewühlt, freut sich, kann natürlich auch gar nicht glauben, dass ihr vermisster Bruder jetzt wieder vor ihr stehen soll. Und tatsächlich hat die Person, die sie dort trifft, natürlich nicht mehr viel mit ihrem kleinen Bruder Nicolas zu tun. Damals 13, heute 16.
Ja, da passiert viel in der
Pubertät,
Zeit,
ja. Er ist vom Jungen zum Mann geworden. Und er spricht sehr leise, er hat beim Treffen eine Kappe tief ins Gesicht gezogen, er scheut sich natürlich vor Blickkontakt, er wirkt auf sie komplett verängstigt und traumatisiert. Und ich zeige dir jetzt mal 2 Bilder von den beiden, also von Nicolas quasi vorher und nachher. Vielleicht kannst du die beiden Bilder auch mal beschreiben, wie du sagst, da ist viel passiert.
Ja, links ist halt der Junge, von dem wir eben sprachen, ne, so, Potschnitz, aber nicht so richtig schlimmer Potschnitz, bis zu den Ohren. Eigentlich ziemlich wache Augen, eine relativ breite Nase für ein Kind, schmale Lippen. Also, man erkennt die Features schon bei dem 16-jährigen Nicolas wieder, nur dass der Nicolas mit 16 aussieht wie ein 36-Jähriger. Der sieht aus
ja,
wie
der sieht älter aus,
mexikanischer Robert Pattinson. Der sieht also gar nicht aus wie ein 16-jähriger Junge, sondern der hat ja mehr Cheekbones als ich. Und also lass mal gucken. Ist die Augenfarbe die gleiche?
Oh, da kommen wir gleich zu, was alles natürlich sich verändert hat bei ihm, klar.
Ja, also seine Augenfarbe hat sich verändert. Er hatte blaue Augen auf dem linken Foto und auf dem rechten Auto hat er dunkelbraun schwarze Augen. Er hat weiterhin blonde Haare, die aber ehrlich gesagt gefärbt aussehen und hat, also die Nase und so würde ich sagen, geht in die Richtung, aber der Wandel ist schon da ist viel passiert in den 3 Jahren. Ja.
Und wenn du natürlich dann deinen Bruder wieder siehst und er sieht der Version, die du von ihm kennst, nicht mehr ähnlich, ist das ja auch erstmal ein krasser Schock. Dazu kommt noch, dass Carrie natürlich die Geschichten ihres Bruders jetzt hört, vor allen Dingen darüber, was er alles erleiden musste. Und ihr wird, und ich glaube, das könnte dir jetzt auch passieren, ihr wird wirklich ganz übel, weil es ihr einfach so wahnsinnig leid tut. Die Entführer, die ihn jahrelang festgehalten und missbraucht haben sollen, haben ihn auf unzählige Arten gequält, erzählt er ihr und dem Polizisten mit leiser Stimme. Sie haben zum Beispiel eine ätzende Flüssigkeit in seine Augen gekippt, damit er sie nie wirklich sehen kann, damit er immer eine verschwommene Sicht hat. Und tatsächlich ist die Iris scheinbar verätzt, denn die Augenfarbe hat sich verändert. Das hast du ja auch gerade sogar schon selber festgestellt. Mhm. Die Augen sind jetzt sehr dunkel. Die Entführer haben ihm außerdem verboten, Englisch zu sprechen. Er musste versuchen, mit ihnen auf Französisch oder Spanisch zu kommunizieren, weil das die Sprachen waren, die sie gesprochen haben. Und dadurch scheint es ein wenig so, als wäre seine Fähigkeit, seine Muttersprache zu sprechen, mittlerweile entweder zurückentwickelt oder es scheint so, als sei er aufgrund des Traumas gar nicht mehr in der Lage, die Sprache so richtig zu sprechen, weil seine Angst ihn auch komplett blockiert. Seine Nase wirkt sehr breit, das hat man, finde ich, auch gut gesehen, weil sie ihn auf die Nase mehrfach geschlagen haben und dabei wahrscheinlich, das ist zu dem Zeitpunkt noch nicht untersucht, aber sein Nasenbein gebrochen wurde und das dann natürlich auch Folgen hat. Das gleiche gilt auch für seinen Kiefer, das sieht man, finde ich, auf dem Foto auch, der wirkt natürlich breiter, was natürlich auf der einen Seite Pubertät sein kann, aber was auch von zum Beispiel Brüchen kommen kann, wie Nicholas erzählt. Wohl um ihn zu tarnen, damit ihn niemand erkennt, für den Fall, dass nach ihm gesucht wird, haben die Entführer auch versucht, seine Tattoos leicht zu verändern. Das muss man nämlich auch dazu sagen. Nicholas hatte auch mit seinen 13 Jahren schon, als er verschwunden ist, mehrere kleine Tattoos. Zum Beispiel hatte er...
Nicholas hat mit 13 Tattoos.
Er hatte ein kleines Kreuz zwischen Daumen und Zeigefinger und ein kleines N auf seiner Hand. Man weiß nicht, ob er sich die Tattoos damals selber gestochen hat oder ob das Freunde gemacht haben. In jedem Fall waren in San Antonio, in der Gegend, in der er sich aufgehalten hat, so Tattoos in der Zeit nicht unüblich. Also die wurden oft sehr amateurhaft selbst gesprochen. Das sind diese Stick-and-Poke-Tattoos, wo du dann einfach Tinte, dann spitzen Gegenstand drauf und dann oben drauf kloppen, sodass die Tinte dann in die Haut geht. Also es sind jetzt keine feingestochenen, tollen Tätowierer-Tattoos gewesen, bei Nicholas nicht. Und jetzt sind die Tattoos auf den Händen des Bruders noch da, aber sie sind viel dunkler und vor allen Dingen sind sie leicht verwischt. Und das haben eben auch die Entführer getan, um die Tattoos unkenntlich zu machen oder zumindest schlechter zu erkennen zu machen, erzählt er. Carrie ist schockiert von der schlimmen Leidensgeschichte ihres Halbbruders, aber das liegt jetzt zum Glück alles in seiner Vergangenheit, denn endlich kann sie ihn zurück nach Hause bringen. Nicholas bekommt einen Notpass auf seinen Namen ausgestellt und dann wird seine Rückkehr in die USA organisiert. Die Geschwister fliegen also gemeinsam zurück nach San Antonio und auf dem Flug versucht Carrie erstmal Nicholas vorsichtig vorzubereiten, zeigt ihm viele neuere Familienfotos, versucht mit Erzählungen seine Erinnerungen aufzufrischen und in der Ankunftshalle des Flughafens San Antonio wartet dann auch endlich seine Mutter Beverly auf ihn. Mit dabei sind außerdem Carries Mann Brian und Carries Kinder, das sind 14-jähriger Junge und ein 10-jähriges Mädchen, sowie noch ein weiterer Familienfreund. Wer nicht dabei ist, ist sein Halbbruder, auf den trifft er erst später. Beverly beschreibt natürlich diese erste Begegnung als vollkommen surreal. Sie kann das alles gar nicht fassen und sie muss ihren Sohn sehr lange anblicken, um überhaupt verstehen zu können, dass er wieder hier ist. Und schließlich umarmt sie ihn endlich. Die Geschichte geht jetzt weiter und zwar kommt Nicholas jetzt im Anschluss erstmal bei Carrie, also bei seiner großen Schwester und der Familie unter. Die wohnen ungefähr 55 Kilometer von San Antonio entfernt. Der Grund ist, dass Beverly weiterhin viel arbeitet, auch in unregelmäßigen Schichten arbeitet und sie nicht will, dass Nicholas jetzt erstmal in den ersten Tagen und Wochen alleine sein muss in der Wohnung. Die Familie stellt Nicholas natürlich viele Fragen, doch er redet weiterhin sehr wenig und wirkt auch weiterhin verstört. Und da macht die Familie etwas, was ich sehr gut finde. Sie beruhigt ihn und sagt ihm immer wieder, du musst jetzt hier nicht über irgendetwas reden, wenn du das gerade noch nicht willst und kannst. Zu Hause schläft Nicholas erstmal auf dem Boden des Kinderzimmers ihres Sohnes mit, weil er sich sonst alleine fühlt und ängstlich, wenn er in einem Zimmer ist. Sie zeigt ihm alte Fotoalben, geht mit ihm die Verwandten und die Fotos durch und versucht ihn so langsam wieder an die Familie zu gewöhnen. Und wenn Nicholas gefragt wird, an was er sich alles erinnert, wirkt er sehr traurig. Nicht viele Erinnerungen sind geblieben, denn durch den jahrelangen Missbrauch hat er extreme Erinnerungslücken, wie er auch selber sagt. Sie versuchen natürlich, ihn in ein ganz normales Leben irgendwie zu integrieren. Die gehen zusammen einkaufen in die großen Malls, die wir alle kennen, essen wahrscheinlich lecker Tex-Mex-Essen, kaufen ihm neue Klamotten. Einmal kommt auch Nicholas Halbbruder vorbei, doch der wirkt, muss man jetzt einmal dazu sagen, erstaunlich distanziert und fast gleichgültig über das Auftauchen seines vermissten Bruders. Vielleicht als kurze Erklärung, er soll wohl ihm einfach nur Good Luck gewünscht haben und sonst gar nicht viel mit ihm gesprochen haben, was natürlich erstmal für mich komisch klingt, wenn ich die Geschichte höre, weil ich denke, ey, dein Bruder ist wieder da. Es wird aber nie richtig aufgeklärt, warum er sich so distanziert verhält. Was aber gesagt wird, ist, dass er ja auch damals schon Drogenprobleme hatte, die sich wohl auch nochmal verstärkt haben durch das Verschwinden seines Bruders damals, weil das für ihn natürlich auch ein totaler Schock war und er ja auch dann seine ganze Familie in dieser Situation erleben musste. Nicholas selber schläft weiterhin viel. Er vermeidet Gespräche über seine Gefangenschaft und über früher und er redet wenig. Was er tut, er spielt viele Videospiele. Und natürlich ist es auch so, dass so eine Geschichte durch die Medien geht. Klar, ein Teenager verschwindet, taucht nach 3 Jahren in Spanien wieder auf. Ich meine, kannst du dir vorstellen, wie die anfangen rumzutelefonieren und so weiter. Und es gibt da noch eine TV-Sendung, die heißt Hard Copy. Die will über den Fall berichten. Die beschäftigt sich mit großen Recherchen zu außergewöhnlichen Kriminalfällen. Ein bisschen wie vielleicht Aktenzeichen XY, nur dass da ja nur ungelöste Fälle sind, aber es ist wohl eine sehr prominente Fernsehsendung. Und der Produzent der Sendung nimmt auch Kontakt zu einem Privatdetektiv auf, zu Charlie Parker. Der soll noch mal mehr über das Verschwinden herausfinden. Ne? Was ist da alles passiert? Weil es gibt auch die Vermutung, dass zum Beispiel die Personen, die ihn entführt haben, gar keine Einzelpersonen waren, sondern dass da ein organisierter Kindermissbrauchsring, Händlerring hintersteckt. Genau. Die Familie möchte natürlich auch, dass weiter ermittelt wird, weil Nicolas nicht viel darüber sprechen kann und auch nicht viel weiß. Deswegen nimmt die Familie die Anfrage an. Und sie sagen natürlich auch, wenn wir das jetzt hier aufklären können, können vielleicht einfach noch mehr Kinder gerettet werden und noch mehr Missbrauchsopfer können vielleicht geschützt werden oder eben sogar wieder freikommen. Und ich zeige dir mal ein Foto von Charlie Parker, dem Ermittler, weil ich den wirklich sehr, sehr niedlich finde. Ich finde ja alte Leute manchmal sowas von putzig und guck mal. Das ist der Privatdetektiv. Sieht aus wie
Herbert Grönemeyer, ne? Als alter Mann. Ja, wirklich, sie sind wirklich ähnlich.
Ja, jetzt wo du es sagst. Ja.
Sieht aus wie Herbert Grönemeyer. Ja, relativ. Charlie Parker war eigentlich ein sehr bekannter Jazz-Trompeter, glaube ich.
Das ist er nicht. Das ist nicht unser Charlie Parker.
Nee, der war auch schwarz. Aber ja, also das ist aber eigentlich schon mal im Rentenalter, ne?
Ja.
Okay.
Also, aber putzig, oder?
Ja, schon, ne? Aber warum wird der jetzt nochmal ausgegeben? Also der ist Privatermittler, oder?
Genau, den hat die TV-Sendung noch mit dazu geholt,
okay,
damit er sich da auch nochmal weiter für einsetzt. Parker ist ein ehemaliger Polizist, habe ich schon gesagt, kommt auch aus San Antonio und ist bekannt dafür, auch schon damals in seiner Laufbahn war er dafür bekannt, schwierige Fälle aufzudecken. Und er steigt in die Geschichte rund um das Verschwinden von Nicolas Barclay ein und wird schließlich zum großen Interview bei der Familie zu Hause dazugeholt. Also die interviewen dann auch Nicolas vor der Kamera.
Alle sitzen im Wohnzimmer und berichten. Ich gucke gerade Homeland, das ist genau die gleiche Geschichte, nur dass da ein Kriegsgefangener nach Hause kommt. Und der war 8 Jahre in Kriegsgefangenschaft, dann kommt er zurück und ist natürlich mega traumatisiert, weil er gefoltert wurde, etc. etc. Und dann ist das Natürliche im amerikanischen Medienzirkus, dass dann halt auch so ein Oprah Winfrey-Verschnitt nach Hause kommt und dich dann interviewt, wie es denn war, 8 Jahre in einem Wüstenloch zu hocken.
Ja, vor allen Dingen, Nicolas ist zu dem Zeitpunkt jetzt erst 1 Monat wieder zurück. Also der ist jetzt noch nicht
schwer traumatisiert.
Genau. Parker beobachtet Nicolas vor allen Dingen auch sehr genau, weil er findet alle diese Dinge, seine veränderte Augenfarbe, sein merkwürdiger Akzent, also dieses Thema mit der englischen Muttersprache und auch seine Körpersprache, zumindest erstmal auffällig. Er sagt, dass seine Körpersprache und wie er sich hält und wie er sich bewegt, seiner Erfahrung nach nicht wirklich zu der Körpersprache eines Missbrauchsopfers passt. Was ich schon mal eine komische Aussage finde, weil ich glaube, jeder verarbeitet das anders, aber das ist zumindest Charlie Parkers Eindruck. Er sagt, er sei ausgesprochen ruhig für jemanden, der diese Art des Missbrauchs erlebt habe. Und Charlie Parker fällt noch ein Detail auf. Er sagt, seine Ohren scheinen nicht wirklich zu passen.
Die verändern sich relativ wenig, ne?
Genau, das sagt er nämlich auch. Und deswegen fährt er nach dem Dreh in sein Büro, weil er irgendwie das Gefühl hat, er hat alte Fotos gesehen und jetzt eben das neue Filmmaterial. Und das passt für ihn nicht zusammen. Deswegen geht er altes Material durch, zoomt dann in alte Bilder rein, vergleicht eben mit früheren Fotos von Nicolas die jetzigen Aufnahmen. Und er sagt immer noch, die Ohren passen nicht. Weil er eben weiß, hast du gerade gesagt, Ohren sind halt ein wichtiges Identifikationsmerkmal, weil sie eben eine einzigartige Struktur aufweisen und die sich wirklich nicht verändert. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir das mal beim Kinderfoto von dir angucken können, aber theoretisch...
Ich habe schon immer die Segel klotschen.
Ich sehe das gerade. Ich gucke mir gerade das erste Mal deine Ohren an.
Weil
und was
immer
ist
in
denn,
meinen azurblauen Augen gefangen war.
Was ist denn mit dem linken Ohr passiert?
Ich bin bei meiner Mom in einem Seite des Geburtskanals hängen geblieben mit dem Ohr.
Ja, das sieht ganz anders aus als das rechte. Das rechte sieht aus, als wäre es, ich sag mal, von einem Maler schön detailreich gezeichnet. Das linke sieht aus, als wärst du die Stufe 1 von so einem Ringer Blumenkohlohr. Ja, ganz leicht. Es Komm ist mal, nicht so
gib mir mal dein
feingliedrig. Nee, ich will das nicht anfassen, glaube ich. Okay, doch.
Willst du mein Ohr?
Ja, doch, okay. Ja, okay, ich fasse jetzt Bastis Ohr an. Ja, also ich gehe jetzt oben an den... Ja, das ist sehr, sehr hart. Da ist sehr, also wie sagt man, dieses Knorpelgewebe, was man auch bei Piercings durchhämmert. Und jetzt kommt die andere Seite. Ach krass, da fehlt der Knorpel.
Ich weiß nicht warum, keine Ahnung.
Lustig. Also Basti hat ein hartes Ohr und ein weiches.
Es könnte die Nähe des Atomkraftwerks sein, neben dem ich aufgewachsen bin. Aber ich habe ein hartes und ein weiches Ohr. Aber diese kleinen Besonderheiten sind doch die Dinge, die uns wirklich schön machen, nicht?
Ja, vor allen Dingen, dass ich jetzt, wir kennen uns über 10 Jahre, dass ich das A jetzt erst sehe, zeigt, was ich für eine exzellente Beobachterin bin.
Wahnsinn.
Und dass man mich zu jeder Zeugenaussage gerne dazu holen sollte. Ich erinnere mich wirklich sehr präzise. Furchtbar, das ist ja krass, das ist mir nie aufgefallen.
Furchtbar.
Aber jetzt, wo ich es weiß, wenn mich jemand fragt...
Das ist schwer.
Aber wenn mich jetzt jemand fragt, wir haben hier eine Leiche, das ist der Herr Bielendorfer, können Sie den identifizieren? Sag ich, gehen Sie ad linke Ohr.
Das stimmt, ne? Da fehlt der Knorpel.
Also zumindest ist er nicht so hart wie an der anderen Seite.
Ich habe einen weichen Knorpel am Ohr. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Ich habe mich irgendwann mal gewöhnt. Früher habe ich immer lange Haare getragen, weil ich die Ohren nicht mochte. Und irgendwann habe ich drauf geschissen.
Ich gucke ganz selten auf Ohren. Nur wenn mir halt irgendwas krass auffällt. Das Problem ist, jetzt habe ich es einmal gesehen. Und ihr, wenn ihr uns im Video seht, bei Podimo, seht ihr nur die schöne Ohrenseite. Ihr seht das...
Die schöne Ohrenseite. Wenn ich der Typ, der bei den Goonies aufs Piratenschiff aufpasst, also, wo dann ein Auge hier ist und das andere Auge da, ja, glaub. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber ich habe halt ein Ohr, was absteht und eins, was nicht absteht. Aber ich habe mich schon mal gefragt, soll ich jetzt die Sachen, die mich an meinem Gesicht stören oder so, verändern lassen? Und ich bin ich habe irgendwie, also ich glaube immer, dass das Leuten eigentlich nicht gut tut, Sachen an ihrem, besonders an ihrem Gesicht. Körper mag jeder halten, wie er will, aber das Gesicht ist unsere Identität, so, weißt du, das ist, wer ich bin. Und wenn ich auf einmal, ich meine, es gibt genug Beispiele, Jennifer Grey hier aus Dirty Dancing, den ich übrigens nie gesehen habe, einer der Filme, die ich nie gesehen habe, aber ich weiß natürlich, wie die Darstellerin aussieht, und die war ja eine sehr ausdrucksstarke Nase, dann hat die nach Dirty Dancing für viel Geld verändern lassen, nie wieder eine Rolle bekommen, weil man sie nicht wiedererkannt hat. Also besonders so fundamentale Dinge oder Einzelmerkmale wie unser Mund, Nase und Ohren sind so eindeutig wir, dass wenn du das veränderst, wirst du faktisch zu einer anderen Person, optisch.
Wahrscheinlich schon, ja.
Und ich habe gelernt, mit mir zu leben. Mir
also
ist egal.
Ich bin ja so Fan von, das muss jeder machen, wie er will. Wenn jemand sagt, mich stört meine Nase oder ich, dann soll das jeder wirklich problemlos so machen, wie er will.
Voll, ja.
Und wahrscheinlich, wenn du jetzt was an deine Ohren verändern würdest, würde mir die Veränderung auffallen. Aber...
Vielleicht.
Jetzt habe ich deine Ohren gesehen und die würden aber ja jetzt, egal wie alt du wirst, die werden immer so ein bisschen unterschiedlich aussehen, der Knorpel wird nicht, also tatsächlich ist es so, Ohren verändern sich ganz, ganz wenig und das fällt auf diesen Fotos einfach auf. Und deswegen spricht dann auch extra nochmal der Ermittler, unser putziger Opa Charlie Parker, auch nochmal mit Ohrenärzten und aber auch nochmal mit Augenärzten, weil er natürlich auch noch mal wissen will, ob durch irgendwelche Umstände die Augenfarbe überhaupt derart verändert werden kann.
Kann? Also, ja, nicht wirklich. Also man kann ja mittlerweile Augenfarben tätowieren, also pigmentieren das Auge, ist aber gefährlich und einfach völlig bescheuert. Machen viele Menschen aus dem arabischen Raum, glaube ich, dass sie sich halt ihre schwarzen Augen blau tätowieren lassen.
Also viele Menschen garantiert nicht, weil ich habe davon noch nie gehört.
Kannst du googeln. Es sieht aber sehr unnatürlich aus. Das gibt es wirklich als Prozedur mittlerweile. Aber da wird halt Farbe in die Iris injiziert. Das ist schon, würde ich nicht tun. Und was passieren kann, David Bowie hatte das zum Beispiel, Hypertrichomie, ich weiß die genaue Formulierung nicht mehr, weil David Bowie hat mal in den 60er Jahren, als er noch Duncan Jones hieß, nee, Duncan ist der Sohn, wie hieß er? Nicht David Jones? Ich weiß nicht. Jedenfalls David Bowie, als er noch er war, bevor er dann die Kunstfigur David Bowie wurde, hat in der Kneipenschlägerei ein neues Auge bekommen. Und da hat sich die Pupille so geweitet, dass das Auge schwarz oder dunkel war und das andere blau.
Aha.
Hat er bis zum Ende seines Lebens gehabt. Sah ziemlich cool aus, passte auch zu ihm als Person.
Ja.
Aber eher ungewöhnlich. Und das, ja... Also ehrlich gesagt, alles, was da jetzt gerade aufgeworfen wird, andere Sprache, andere Ohren, andere Nase, andere Verhaltensweise, sieht aus wie ein 35-jähriger Mexikaner, wäre jetzt schon der Moment, wo ich mal eine DNA-Probe nehmen würde, oder?
Ja, jetzt hast du natürlich aber auch die Erklärung von dem Jungen gehört, was ihm alles angetan wurde und deshalb prüft Charlie Parker das ja auch erstmal nur und das finde ich auch gut, gerade gegenüber der Familie und auch gegenüber dem Nikolas, er prüft das erstmal ja nur für sich. Also er geht damit ja jetzt erstmal nicht an die Öffentlichkeit, weil er, wenn, will er sich da ganz sicher sein und nicht einfach irgendwas behaupten. Also die Augenärzte sagen tatsächlich auch, diese Veränderung der Augenfarbe ist sehr unwahrscheinlich, aber wie du gerade gesagt hast, in einigen Ausnahmefällen auf jeden Fall möglich. Er ruft dann auch noch einen Dialektexperten der Trinity University an, weil er eben so ein komisches Englisch spricht. Und der Experte sagt, selbst nach einer dreijährigen Gefangenschaft müsste ein Amerikaner eigentlich seinen Akzent und auch seine Muttersprache schneller wiederfinden. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Feld, in dem es keine großartige Forschung gibt, weil wie viele Fälle davon gibt's? Und es ist nur eine Vermutung. Ne? Aber Charlie Parker denkt, er hat jetzt genug Beweise zusammen und er ruft die lokale Polizei an, die Behörden und dann auch selbstständig Beverly Dollarhide und sagt, dieser junge Mann ist nicht Nicholas Barclay, es ist nicht ihr Sohn.
Geile Message, ne? Da denkst du dann auch, guckst, er wohnt ja zu der Zeit nicht bei Beverly, sondern bei der Schwester, aber trotzdem, stell dir mal vor, der sitzt dann auf der Couch und denkst so, what? Das ist schon...
Na eben.
Es gibt ja genug Filme über sowas, der talentierte Mr. Ripley beispielsweise mit Matt Damon, den ich auch nie gesehen habe. Auch ein blinder Fleck, ja. Das war so eine Zeit, späte 90er, da hat mich diese Art von Film nicht gekickt.
Okay.
Aber da weiß ich natürlich, weil ich ja Nerd bin, weiß ich natürlich trotzdem, worum es in dem Film geht. Und da geht es auch um jemanden, der die Identität von einem Menschen übernimmt und
vortäuscht. Saltburn, um die neue Variante davon zu nennen. Kann ich, so was, den kann ich empfehlen, der ist komplett irre. Das ist, da habe ich viele Fragezeichen gehabt, aber wer mal sagt, ich traue mich mal aus der Komfortzone, ist das quasi.
Wir haben gerade die Doppelgänger-Diskussion über Jim Carrey erlebt, das ist erst 2 Wochen her.
Ja.
Dass Jim Carrey als maskenhaft Botox-veränderter, aufgequollener Mann ohne Wimpern. Du, was glaubst du zu der Jim Carrey-Sache? War er das oder war es nicht?
Natürlich war das Jim Carrey.
Das war Jim Carrey.
Ja.
Warum? Also nicht, weil Jim Carrey ermordet wurde und jetzt wurde ein Klon in einem Labor irgendwo zusammengerührt. Das heißt Quatsch, das glaube ich auch nicht. Aber sagen wir mal, Jim Carrey wäre der Erste, der mir einfallen würde, der auch einen Imposter, also Nachahmer von sich zu seiner Preisverleihung schicken würde und versuchen würde, die Welt zu foppen. Weil Jim Carrey war ja, weiß man ja, seit 99, seit The Moon Man, den habe ich gesehen, der Mann im Mond. Man in the Moon, nicht Moonman, über Andy Kaufman, einen der revolutionärsten und schrägsten Komiker der 70er und 80er Jahre, früh Ende der 80er an Krebs gestorben. Der hatte auch genau sowas gemacht. Der hat zum Beispiel hat einen Manager gehabt, den er aber eigentlich selber war, in Verkleidung. Und dann ist er halt mit angeklebtem Schnurrbart und Perücke zu Verhandlungen gegangen, war aber Andy Kaufman selbst. Und er hat es auch nie aufgelöst, wurde auch nie irgendwie... Danny DeVito habe ich letztens noch über Andy Kaufman reden hören, dass er mal bei einem Abendessen war, wo Andy Kaufman mit 20 Leuten zusammensaß, Kopfhörer auf hatte und so Gaga-Geräusche die ganze Zeit im Ohr hörte, während alle anderen sich unterhielten. Also der war schon sehr strange. Und Jim Carrey ist auch recht strange. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er das machen würde.
Weißt du, woher ich weiß, dass er das ist? Weil ich mir die Ohren angeguckt habe.
Du hast dir die Ohren. Da merkt man einfach, sie ist ein Fuchs, ne?
Habe ich nicht, aber...
Nee, aber das... Also
könnte
es gab,
man mal machen.
Es gab so viele Hinweise darauf, dass das vielleicht nicht ist. Also weil Jim Carrey so ein Advocate, sagt man im Englischen, dafür ist, eben kein Botox und keine Filler und keine Operationen zu benutzen. Darauf hat er 30 Jahre gepocht. Plus, dass er von seinem Gesicht lebt, weil er ja so ausdrucksstark ist vom Gesicht her. Ich fand diesen ganzen Auftritt schon sehr irritierend und sehr seltsam. Es gab dann zwischenzeitlich einen Make-up-Artist namens Alexis Stone, der hat behauptet, er wäre das gewesen und hat dann Bilder gezeigt von der Maske von Jim Carrey und so, die er angefertigt hat. Die Bilder waren aber relativ schnell als KI erkennbar, weil er hat gesagt, in Paris und im Hintergrund sah man den Eiffelturm. Und wenn du in der KI sagst, mach ein Bild in Paris, der Eiffelturm zu sehen. Ist immer. Und wenn du sagst, mach ein Bild in New York, dann siehst du immer das Empire State Building oder die Freiheitsstatue. Und bisher gibt es keine Auflösung dazu, aber zu der Person Jim Carrey, so wie der ist, passt dieser Auftritt halt gar nicht. Das ist seltsam und irritierend, deswegen gibt es diese ganzen Verschwörungstheorien. Wobei es hier ja um eine Straftat geht, das andere ist ja einfach Hollywood.
Ja, also ich glaube, wir können das Jim Carrey-Dilemma nicht auflösen.
Heute nicht mehr.
Aber guckt mal selber und achtet mal auf die Ohren. Da werdet ihr das sehen. Aber hier ist sich jetzt, wie gesagt, Charlie Parker ja ganz sicher, dass der junge Mann, der jetzt dort bei Familie Dollarhide wieder wohnt, bei der Schwester genauer gesagt, nicht Nicholas Barclay ist. Er ist sich absolut sicher und er schaltet auch noch on top das FBI ein. Denn wer auch immer jetzt dieser junge Mann ist, scheint ja auf jeden Fall so, als wäre er ein internationaler Betrüger. Und ab diesem Moment kommt dann noch eine weitere Ermittlerin hinzu, und zwar die FBI-Agentin Nancy Fischer. Und mehr Medical Detectives als dieses Foto von Nancy Fischer geht auch nicht.
Ja, Nancy Fischer sieht wirklich aus. Nancy Fischer könnte nichts anderes sein als Ermittlerin bei Medical Detectives. Sie sieht aus wie so eine Mit-50erin, US-Amerikanerin mit so einem klassischen Karen-Haarschnitt, weißes Hemd, harter Gesichtsausdruck, und ich höre jetzt schon die Stimme vom Medical Detectives-Typen, der darüber sagt, so, als er die Leiche in den Knochenhäcksler schob, wusste er nicht, dass Zähne nicht zerkleinert werden. Und dann so, und dann wird sie eingespielt.
Genau. Also sie sieht wirklich wahnsinnig klischee-mäßig aus und ist ab jetzt eben auch im Ermittlungsteam dabei. Und sie lässt Nicholas jetzt von einem Psychiater untersuchen. Das kriegen sie durch.
Ich vercheck's jetzt gerade nicht. Also, ja. Es gibt, wir leben ja im Jahr, das findet ja alles statt, wann? Im Jahr 1997.
Ja.
Wir leben in Zeiten von DNA-Analysen. Mhm. Also, was soll das jetzt? Wollen sie vielleicht auch noch irgendwie, dass er ein Bild malt oder so und ob die Handschrift gleich aussieht? Ich meine, es gibt doch eine Möglichkeit, auch damals schon, das jetzt 100% festzulegen.
Ja, das weiß Nancy Fischer natürlich auch. Sie fragen auch Nicholas, ob er freiwillig eine DNA-Probe abgeben möchte.
Er will nicht.
Er will nicht, ihn trifft das besonders und auch die Familie steht da nicht hinter. Und dann kannst du ihn erstmal, da brauchst du einen Beschluss zu, kannst du ihn nicht einfach Haare abnehmen. Die Familie steht nicht dahinter. Die Familie von Nicholas möchte auch nicht. Oder sagt auch, man kann ihn nicht zwingen.
Da würde ich aber ganz schnell mal zum DNA-Test gehen, glaube ich.
Ja, das geht halt, wie gesagt, nicht. Und es wird ein...
Fingerabdrücke gibt's nicht, ne?
Das kommt auch alles erst. Das darfst du ja nicht einfach so nutzen und abnehmen, wenn kein dringender Verdacht besteht. Ja,
gut, aber dann bringst du den Zahnputzbecher und das Glas...
Nein, dann ist das ja kein offiziell gültiges... Klar könnte die jetzt Sachen aus dem Haus stehlen, wo sie übrigens auch nicht rein darf, wenn man sie nicht reinlässt. Aber deswegen... Sagt sie erstmal, kann Nicholas da mit einem Psychiater sprechen, damit erklärt er sich einverstanden. Und der Psychiater kommt aber auch zu dem Schluss, dieser Junge ist nicht Nicholas Barclay. Zumindest kann er sich das nicht gut erklären. Und dann geht's eben weiter.
Wow.
Wie gesagt, die freiwillige Blutentnahme, dieser unkomplizierte Weg, den Nancy Fischer versucht, der funktioniert nicht. Sie will natürlich genau, was du gesagt hast, DNA-Test und Fingerabdrücke. Nicholas weicht ihr eben aus, er sei zu traumatisiert, um jetzt weitere Tests zu machen, um noch weiteren Gesprächen ausgesetzt zu werden. Er habe schon genug durchgemacht, sagt er. Seine Familie, wie gesagt, kann das verstehen und versucht ihn auch zu schützen und unterstützt ihn. Was ich eigentlich auch nachvollziehbar finde, weil wir wissen immer noch nicht, was die Wahrheit ist.
Ja, aber wenn
und
du den kleinsten Verdacht hast, dass dein Bruder jetzt nicht der echte ist, nur den kleinsten Verdacht, dann würde ich aber sofort gehen und sagen, also... Wir sprechen ja jetzt hier von, also er kann ja offensichtlich nicht erklären, was passiert ist, er spricht die Sprache nicht mehr ordentlich, er sieht komplett verändert aus, er ist gefühlt 30 Jahre gealtert in 3 Jahren, da wird es für mich gar keine Diskussion geben, ist mir völlig egal, ob der da traumatisiert rausgeht, allein der Gedanke, einen Tag mit jemandem unterm Dach zu leben, der so tut, als wäre mein Bruder, das
also,
ist völlig bescheuert.
Du sagst, du könntest nicht sagen, wenn dein Bruder wieder auftaucht, dass es die Erklärung ist, dass er traumatisiert ist, dass es ihm schlecht geht, dass das die Begründung ist, würdest du nicht gelten lassen. Du würdest sagen, nee, das müssen wir überprüfen.
Ja.
Okay. Also es dauert auf jeden Fall bis zum Februar 98, bis Nancy Fischer diese ganzen nötigen Dokumente und die gerichtlichen Anordnungen hat, um Nicholas diese Blutprobe entnehmen zu können und auch um seine Fingerabdrücke zu nehmen. Zur Erinnerung, Nicholas ist jetzt mittlerweile 4 Monate wieder zurück bei seiner Familie. Das FBI vergleicht nun die Fingerabdrücke, weil es gab vorher keine. Ich weiß nicht, ob die bei Jugendlichen, bei 13-Jährigen schon wegen einem Jugendstrafrecht und so weiter das alles in Karteien einfügen dürfen. Aber sie vergleichen die Fingerabdrücke mit Interpol-Datenbanken und tatsächlich gibt es einen Treffer. Der Mann, der sich als 16-Jähriger vermisster und missbrauchter Teenager ausgegeben hat, ist in Wirklichkeit 23 Jahre alt. Er heißt Frédéric Pierre Bourdin und kommt aus Frankreich.
Bitter. Also jetzt nicht so surprising, weil das war jetzt schon, aber what the fuck? Also warum tut man das? Aber gut, es gibt Menschen, die beschuldigen sich selbst des Serienmordes und haben gar nichts gemacht. Ne?
Ja, natürlich, Ich habe mir auch die Frage gestellt, wann spätestens wäre ich misstrauisch geworden? Du hast ja gesagt, du wärst schon früher irgendwie auf die Idee gekommen, das mal auf einer anderen Ebene überprüfen zu lassen.
Sieht aus wie 16. Sieht einfach gar nicht aus. Googelt bitte den Namen, weil wir dürfen es euch ja Copyright bla 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 nicht zeigen. Aber der Nach... Nicolas...
Barclay.
Barclay.
Nicolas wie die Barclay-Card Arena.
Ja, Nicolas Barclay, genau. Googelt mal 13 und 16 und da werdet ihr dann relativ schnell sehen, dass der Unterschied so drastisch ist. Das ist also... Aber was für ein absoluter Scheißmoment für alle Beteiligten.
Absolut krass. Natürlich wird dann der Betrüger Frédéric Bourdin am Anfang März 1998 verhaftet. Und Charlie Parker, unser liebenswürdiger Opa-Ermittler, ist in engem Kontakt sowohl mit Bourdin selber, der sich jetzt wirklich Anfang März ja bereits seit mehr als 5 Monaten als Nicholas ausgibt, als auch mit der FBI-Agentin Nancy Fischer. Und während Fischer damals noch dabei ist, die Fingerabdrücke prüfen zu lassen, lädt Parker Bourdin nochmal zu einem Dinner ein. Und er fragt ihn in einem Gespräch, bei dem er ihn natürlich erstmal weiterhin mit Nicholas anspricht und ihn glauben lässt, dass er nach wie vor an seine Fassade glaubt, ob er in irgendeiner Form seine Mutter Beverly verärgert habe irgendwann. Und er provoziert ihn immer weiter mit Nachfragen und plötzlich bricht es dann irgendwann aus Bourdin heraus und er sagt, sie ist nicht meine Mutter und das weißt du ganz genau, mein Name ist Frédéric Bourdin und ich werde von Interpol gesucht.
Das ist jetzt nicht der beste Betrüger aller Zeiten, ne?
Nein, aber auch skurril, dass er sozusagen es selber beichtet, kurz bevor es wenige Minuten später im Grunde dann offiziell belegt und dingfest ist.
Ab dem Moment, wo er Fingerabdrücke und DNA abgegeben hat, wusste, das ist ja immer, das ist ja das Erstaunliche, dass Leute auch bei diesen Rasterfahndungen und bei diesen großen DNA-Proben, die es gibt, manchmal bei Sexualstraftaten oder Sexualmorden, da gibt es ja dann manchmal, dass man ein ganzes Dorf testet.
Ja, und, der, ja,
und dass dann die der Täter Mörder, gehen hin. Dass die Täter hingehen. Also, ich würde ja alles machen, aber also ich würde ab dem Moment, wo die mich einladen, würde ich verschwinden, wenn ich die wäre. Aber ich würde auf keinen Fall da hingehen, irgendwie Speichelprobe abgeben und zu Hause warten und weiß ich nicht, Marmeladenbrötchen essen, bis sie mich dann festnehmen. Weil die, also es scheint ja Leute zu geben, die glauben, dass DNA irgendwie ungenau ist oder so, ist es ja nicht. Also die Chance ja 1 zu 190 Milliarden oder so, wenn sie einen Treffer haben. Dementsprechend bist du es dann auch.
Aber was stimmt psychologisch bei den Leuten? Nicht glauben die sich selber die Lüge so sehr oder ist das ein übersteigertes Selbstbewusstsein, dass sie denken, ha, mich kriegen sie nicht, auch nicht mit meinen Fingerabdrücken und der DNA-Probe?
Das ist also wahrscheinlich verschiedene Dinge, die da zu Spiel kommen. Zum einen wahrscheinlich Verdrängung. Ich glaube, Menschen sind unfassbar gut darin, Dinge zu verdrängen. Also wirklich auch die immanente Gefahr, geschnappt zu werden, zu verdrängen, so zum Beispiel. Ich glaube schon, dass das dazugehört bei solchen Leuten. Mhm. Und der Typ jetzt zum Beispiel, da wird man ja wahrscheinlich bei der Ermittlung dann auch festgestellt haben, dass der in irgendeiner Art und Weise psychisch krank ist. Weil das ist ja, das machst du ja nicht als normal. Es gibt ja gar keinen Payoff. Also weißt du, als wenn sie jetzt, wenn er der verschwundene Sohn einer Milliardärsfamilie wäre, würde man sagen, ja, okay, da hat sich ein, ja, hat sich einer reingesneakt, um zu gucken, ob er entweder irgendwie was klauen kann oder ob er halt, aber wir sprechen von einer drogenabhängigen Mutter, die 24/7 arbeitet und von American Working Class. Also es gibt ja außer seelischem Schmerz und Öffentlichkeit, die dann daraus entsteht, gar nichts, was er daraus mitnehmen kann.
Ja, da kommen wir jetzt vielleicht mal zu, wenn wir auf Frédéric Bourdin gucken. Seine Geschichte beginnt, ich habe ja schon gesagt, da kommt er auch her, aus Frankreich. Geboren wird er in Nanterre, einem Vorort von Paris. Seine Mutter bekommt ihn mit 18 Jahren. Sein Vater, ein Mann algerischer Herkunft, kennt er kaum. Frédéric wächst bei seinen Großeltern auf und beschreibt seine Kindheit später auf jeden Fall als eine schreckliche Zeit voller Ablehnung. Unter anderem hat sein Großvater ihn immer wieder beschimpft und ihn die Schande der Familie genannt. Sein Onkel schlägt ihn angeblich. Das wissen wir natürlich nicht, das sagt Frédéric aber. Und als uneheliches Kind mit einem Vater, der nicht selber aus Frankreich ist, fühlt er sich ständig als Außenseiter. Mit 14 Jahren landet Frédéric dann in einem Kinderheim. Und dort beginnt seine Geschichte eben als jemand, der die Identitäten wechselt. Er läuft weg, taucht in einer anderen Stadt wieder auf, gibt sich dort wieder als jemand anderes, Neues aus. Mal nennt er sich Benjamin Kent, mal Arnaud Orion, das kommt später alles aus.
Arnaud Orion.
Mal heißt er Giovanni Petrullo, also er lebt in Italien, in Spanien, auch in Deutschland und immer unter einer falschen Identität, meist in Kinderheimen. Er stellt sich dort immer, wenn er dort ankommt, als misshandelter Jugendlicher vor, der vor seinen Eltern geflohen ist, der ein Ausreißer und ein Opfer ist. Er hat, ich denke mal, das kann man jetzt auch schon schlussfolgern, eine sehr hohe Anpassungsgabe und eine Lernfähigkeit und schon bald spricht er gutes Spanisch und auch gutes Italienisch. Und in Ländern, in denen er die Sprache nicht so gut kennt, gibt er sich als taubstumm aus.
Okay, das geht jetzt in den Bereich des Absurden, weißt du, dass du dann irgendwie in China anfängst, den Taubstummen zu geben. Ich finde solche Fälle ähnlich, Catch Me If You Can ist immer der erste Film, der mir einfällt, zu jemandem, mir fällt der Name des, Leonardo DiCaprio spielt die Hauptfigur, aber mir fällt der Name des Verbrechers nicht ein. Da geht es auch um jemanden, der schon mit 16 seine eigenen Zeugnisse fälscht. Frank Evan Yale Jr., jetzt fällt es mir doch ein. Und der Checks von der Pan Am fälscht und sich selber Geld auszahlt und als Pilot arbeitet, als Chirurg arbeitet. Und da habe ich mich schon, der kam zum Beispiel aus normalen Verhältnissen, normale Eltern und ein liebevoller Vater und so, zumindest wird das in dem Film so dargestellt, basiert auf einer wahren Geschichte. Und man fragt sich ja immer, ich hätte nie die Chuspe, ich hätte nie die Eier, irgendwie sowas zu tun und immer panische Angst entdeckt zu werden. Es scheint Menschen zu geben, die daraus irgendeine Art von Befriedigung ziehen. Ne?
Ich glaube halt viele Hochstapler, die wir kennen und die dann auch zum Beispiel in so Filmen wie Catch Me If You Can oder so auftauchen, stapeln hoch, weil sie sich da Status, Macht, Geld oder ähnliche Dinge suchen oder damit erschleichen wollen. Und das ist bei Frederik aber anders, denn er bekommt durch seine Taktik und das, was er tut, genau das, was er sich wünscht und was er sucht, nämlich Aufmerksamkeit, Schutz und für kurze Zeit das Gefühl, dazuzugehören, das Gefühl einer Familie. Und wenn ihm so eine Situation, das war jetzt in seiner Jugend immer so, nicht mehr gefallen hat, dann verschwindet er und beginnt irgendwo anders von vorn. Und so lebt er jahrelang immer wieder in neuen Rollen, immer wieder mit neuen Namen, mit neuen Menschen um sich herum. Und irgendwann reicht ihm das aber nicht mehr und ihm kommt eine Idee, die das verändert. Er sitzt also in einem Jugendheim in Spanien zu dem Zeitpunkt und er weiß, seine aktuelle Identität, die er sich jetzt gerade dort wieder ausgesucht hat, die er gerade lebt, wird wahrscheinlich bald auffliegen. Und so sucht er direkt nach etwas Neuem. Und dabei stößt er auf den Namen eines vermissten Jungen aus Texas, und zwar auf den Namen Nicholas Barclay. In einer Zeitung ist das damals gewesen. Baudin beginnt nach Informationen, Fotos, Artikeln und so weiter zu suchen. Und dann beginnt er, sich den Bildern anzupassen. Er färbt seine Haare heller, er sticht sich die Tattoos, er beginnt sein Aussehen, insofern das denn geht, und seine Geschichte an diese Identität anzupassen. Also er weiß ja, ich habe eine andere Augenfarbe. Also überlegt er sich schon vorher, warum das so ist.
Ja gut, aber an sich ist er auch eine arme Sau, ne? Kann man ja nicht anders sagen. Aber
und am Schluss ruft er dann die Polizei in Texas an, gibt sich dort selber als angeblicher Heimleiter aus und sagt, ich habe gute Nachrichten, ihr Niklas steht neben mir, und übergibt dann das Telefon an
sich selbst.
Ja, sich selber.
Boah, wie düster.
Ich frage mich halt, ob das ein Selbstbewusstsein ist, dass man wirklich sowas so krass erfolgreich durchziehen kann, oder ob das Gegenteil von Selbstbewusstsein ist, Verzweiflung oder ich weiß auch nicht.
Ja, also da ist ja schon psychisch was kaputt. Also du gehst ja den Schmerz anderer Menschen, du nutzt ja den Schmerz anderer Menschen. Mhm. Zumindest nimmst du ihn in Kauf, wenn du ihn nicht sogar nutzt. Das ist schon düster, ne? Und boah, echt schwer zu sagen, finde ich. Aber ich verstehe den Impuls nicht, wie man das tun kann. Und natürlich muss man sagen, Menschen tun viel, um Bedürfnisse zu erfüllen. Es gibt ja das Münchhausen-Syndrom zum Beispiel, wo Menschen sich selber krank machen und das vortäuschen, dann, damit sich um sie gekümmert wird. Und dann gibt es noch das Münchhausen.
Bei Proxy- oder Stellvertreter-Syndrom heißt das.
Genau, wo Leute zum Beispiel Angehörige oder ihre Kinder krank machen, um dann als pflegende Eltern aufzutreten. Was noch seltener und noch verrückter ist. Also da gibt jemand seinem Kind Gift, fährt ins Krankenhaus, vergiftet das Kind immer weiter, um dann als treusorgende Mutter rüberzukommen. Mhm. Bei Münchhausen-Syndrom weiß ich zum Beispiel, dass oft der Impuls ist, dass die Menschen, die darunter leiden oder das haben, also selber eine Krankheit vortäuschen, die sie gar nicht haben, die trinken dann Bleiche oder schlucken Rasierklingen oder machen irgendeine Scheiße, um krank zu werden. Dass es ganz oft so ist, dass diese Kinder in ihrer Vergangenheit oder diese Erwachsenen in ihrer Vergangenheit Elternteile oder Verwandte hatten, die schwerst krank waren und Krebs oder MS oder was auch immer und die Eltern oder dann gemerkt haben, da kümmert sich jemand, die Aufmerksamkeit fließt zu dieser Person, weil sie krank ist. Und dann unterbewusst den gleichen Status erlangen wollen. Also erstens ist irgendwie, ich finde es krass, dass jemand, wenn er ist Franzose, also dann hätte ich mir doch wenigstens eine französische Familie gesucht, wo ich mich da, also nach Texas, San Antonio, was hat er denn geglaubt, wie lange das dauert, bis den Leuten auffällt, dass er einen französischen Dialekt hat? Also das ist ja alles kompletter Wahnsinn eigentlich.
Ja, es ist so, nach seiner Festnahme, weil wir haben ja jetzt gerade im Grunde sein Leben bis zur neuen Rolle Nicholas Barclay gehört. Den Teil dazwischen kennen wir vom Anfang und jetzt sind wir bei seiner Festnahme wieder angekommen. Er wird natürlich zunächst dann in den USA strafrechtlich verfolgt und er bekennt sich auch schuldig. Die Behörden werfen ihm natürlich verschiedenste Delikte vor. Passbetrug, Meineid, Besitz und Nutzung gefälschter Dokumente. Und das Gericht verurteilt ihn zu einer Haftstrafe von 6 Jahren und einer Geldstrafe von $10,000. Und eben während dieser gesamten Ermittlungen wird eben auch deutlich, dass der Fall Nicholas Barclay nur einer einer von sehr wenigen Fällen in einer langen Reihe von Täuschungen durch Frédéric Bourdin ist. Das Ausmaß wird hier erstmals öffentlich und Ermittler gehen davon aus, dass Bourdin im Laufe der Jahre mehr als nach seiner eigenen Aussage und eben noch, ich sag mal, ein bisschen hochrechnen, 300 verschiedene Identitäten angenommen hat.
Wow. Ja, da spricht von jemandem mit einer tiefen psychischen Störung, der wahrscheinlich gar keine richtige Identität selber hat. Also...
Ja, auf die Frage nach dem Warum, die ihm auch ein Reporter stellt, nach seinen Verhören im Gerichtssaal, sagt Bourdin selber, alles, was er je gewollt habe, sei ein normales Leben, ein Zuhause und eine Familie. Er sei tausende Kilometer gereist, nur weil er wollte, dass ihn jemand liebt. Ohne Liebe könne niemand leben und zur Not müsse man sie sich eben stehlen. Frédérics Geschichte geht weiter. Nach rund 5 Jahren im Gefängnis wird er dann im Oktober 2003 nach Frankreich abgeschoben und damit dann aber auch freigelassen.
Für was wird man da genau verurteilt? Betrug ist das dann, oder?
Genau. Ich habe ja gesagt, die Behörden werfen ihm Identitätsbetrug vor, Passbetrug, Meineid und Besitz und Nutzung falscher Dokumente.
Ja, okay.
Sind die Tatbestände. Er ist jetzt also wieder frei nach 5 Jahren und er zieht nach Grenoble.
Grenoble. Frankreich, oulala, Grenoble.
Und gibt sich dort als Leo aus.
Das Problem ist natürlich bei solchen Leuten auch, dass man sie ins Gefängnis schmeißt und dann 6 Jahre da sauern lässt und dann wieder rauslässt. Und es ist ja zumindest in den USA, soweit ich weiß, für solche Straftäter sehr wenig bis keine Therapie gibt. Und das ist natürlich geht das einfach weiter. Also es ändert ja nichts.
Nahtlos. Er gibt sich eben dort als Leo, einem französischen Jungen, aus, der vor 7 Jahren verschwunden war. Hier fliegt die Täuschung sehr schnell auf, weil es direkt einen DNA-Test gibt zum Beispiel.
Also er gibt sich bei Leuten so aus, oder?
Na, er meldet sich und sagt, Freunde.
Ah, okay. Ach so.
C'est moi, Leo.
Da bin ich. Immerhin hat er Französisch, dann wäre eigentlich glaubhafter.
Ja. Aber er wäre ja nicht Frédéric Bourdin, wenn er sich jetzt davon sozusagen abbringen lassen würde von seiner einzigartigen Methode. Im August 2004 taucht er in Spanien auf und gibt sich als auch wieder sehr junger Ruben Sanchez Espinosa aus. Er behauptet, seine Mutter sei bei den Anschlägen von Madrid vom 11. März 2004 getötet worden. Und als die spanischen Behörden die Geschichte dann überprüfen, fällt die Täuschung auf und er wird wieder nach Frankreich zurückgeschickt.
Also eigentlich tut er mir leid. Weil das ja, muss
natürlich,
ja schrecklich sein, wenn du nur Fake-Personality bist und gar keine eigene Personalität hast. So.
Ja. Im Jahr 2005 tritt er in Südwestfrankreich als angeblicher 15-jähriger spanischer Waisenjunge Francisco Hernández Fernández auf.
Was kommt denn als nächstes? Er taucht als 78-jährige norwegische Nonne auf. Alle sind irritiert, warum er einen Bart hat, aber naja.
Naja, er sagt, in diesem Fall seine Eltern und sein Bruder seien bei einem Autounfall gestorben. Er ist jetzt waise. Das klappt erstmal ganz gut und er wird sogar an einem, ja, ich sag mal, französischen College College Jean Monnet eingeschult. Irgendwann wird dort aber die Schulleitung misstrauisch, weil sie immer sagen, er wirkt gar nicht wie ein 15-Jähriger. Und der Leiter nimmt ihm dann die Kappe ab und sieht, dass der...
Er ist ja auch mittlerweile, was, 29 oder so?
Noch älter. Dass der angeblich 15-jährige Junge Karl am Kopf ist. Und in dem Moment sagt Bourdin dann nur, ich will einen Anwalt. Und gibt dann auf der Wache auch zu, dass er Frédéric Bourdin ist und so weiter. Und er wird dann dort wieder zu 4 Monaten Haft verurteilt. Wegen der Täuschung bekommt er dann auch nochmal in einer weiteren Täuschung der anderen Person 6 Monate auf Bewährung. Aber man merkt ja hier, er kann einfach nicht aufhören. Ich zeige dir jetzt mal ein Foto, wie er mittlerweile aussieht. Da muss man dann auch sagen, hier ist er auf diesem Foto 31 Jahre alt. Warum er sich immer noch als Jugendlicher ausgibt und wo er hernimmt, dass er jugendlich aussieht. Ich zeige dir jetzt das Bild. Erklärt sich mir nicht.
Ja, bitte nochmal gucken.
Beschreib gerne, was du siehst, Basti.
Ich sehe einen kalk, also glatzköpfig gewordenen Mann mit diesem klassischen, dieser, wie nennt man das, diesem Resthaarkranz an den Seiten, also der Andeutung, der ist abrasiert, aber man sieht, dass da die Haare wachsen würden, oben kommt nichts mehr. Faltige Stirn, Peter Lustig-Brille, schmal, dünn. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Marathonläufer, sowas, so IT-Facharbeiter, also jemand, der in IT arbeitet, aber als Hobby Marathon läuft. So sieht er aus.
Ein bisschen, ja, ein bisschen ausgemergelt auch im Gesicht. Auf jeden Fall sieht er nicht aus wie 15.
Nee.
Ich denke, das können wir mit Sicherheit sagen.
Es macht auch gar keinen Sinn, warum er sich als 15-Jähriger ausgibt. Also er könnte sich auch problemlos als 30-Jähriger ausgeben.
Ja, aber er sucht ja die Familie. Er will ja dieses, dass sich Leute um ihn kümmern als Eltern. Das ist ja sein...
Das Problem ist, das ist halt so jemand, der alles und nie, also alles um sich herum mit in den Abgrund zieht. Ne? Das ist ja jemand, total, der nicht zu retten ist, so mit nichts wahrscheinlich.
Total.
Eine ganz arme Sau.
Es gibt aber jetzt auch in der Geschichte von Frédéric Bourdin, also dem Täuscher, einen, wie ich finde, krassen Plot-Twist. Und zwar sieht im Sommer 2007 eine junge Frau aus Cannes, also wir kennen Cannes von Filmfest Spielen in Frankreich.
Geil, wie du einfach alles auf Französisch
einen Bericht, aussprich. Ich werde ab jetzt so sprechen, wie Lumière der Kerzenleuchter von Die Schöne und das Biest. Nein, sie sieht einen Bericht über Bourdin im Fernsehen und einen Auszug darin aus einem Interview mit ihm, in dem er sagt, er habe immer nur Liebe und eine eigene Familie gewollt. Und auch sie kommt aus schwierigen Verhältnissen. Ihr Vater war Alkoholiker und hat ihre Mutter geschlagen, ihre Kindheit war von Gewalt geprägt. Und mit dem, was Bourdin in diesem Interview sagt, in diesem Bericht, kann sie sich 100% identifizieren. Und so verfolgt sie dann seinen Fall aus der Ferne, sie schneidet Artikel über ihn aus Zeitungen aus und sie schreibt ihm eine E-Mail, in der steht, du kennst mich nicht, aber ich schulde dir Dank, denn durch dich habe ich gelernt und verstanden, dass man ohne Liebe wirklich nicht leben kann. Darunter schreibt sie noch ihre Telefonnummer und ab da telefonieren die beiden jeden Tag, treffen sich dann kurz darauf zum ersten Mal in einem kleinen Dorf, in dem sie lebt. Bourdin ist jetzt mittlerweile fast 32 und es beginnt. Sie besuchen sich immer wieder gegenseitig und nicht lang danach fragt Bourdin, also Frédéric Bourdin, dann die Dame, die Isabelle Clerc heißt, ob sie seine Frau werden will. Und sie heiraten im August 2007.
Zwei kaputte.
Kurz vor der Trauung wird sie noch vom Standesbeamten gefragt, ob sie denn wisse, auf wen sie sich einlasse. Weil
das ist
er
eine
das
gute Frage. Wenn ein Standesbeamte das fragt, gutes Zeichen.
Gutes Zeichen.
Ich sage mir so, oh.
Green Flag.
Ich weiß, wenn der Standesbeamte vorliest, will irgendjemand sprechen oder für immer schweigen und selber sagt, ich, weißt du, dann ist schlecht.
Ja.
Ja gut, aber ich meine, das ist das gleiche wie Leute, es gibt ja immer wieder Schwerststraftäter, Serienmörder etc., die hunderte von Liebesbriefen kriegten. Ted Bundy hatte eine ganze Followerschaft von in ihn. Ich meine, das war ein nekrophiler, sexualisierter Serienmörder, der sich an toten Frauen vergangen hat. Und da haben sich Frauen in den Gerichtssaal in den 70er Jahren gesetzt und haben ihn beklatscht. Und also, ist ja,
ja.
Also es gibt ja kaum was Wahnsinnigeres als Leute, die sich in Straftäter verlieben. Also
Hybristophilie.
Hybristophilie heißt es. Mhm. Das wusste ich nicht. Aber der Impuls zumindest aus der Psychologie bei dieser Art von, er ist jetzt kein Insasse mehr, da scheint es ein anderer Impuls zu sein. Aber warum sich Frauen zum Beispiel auf dauerinkarnierte Straftäter einlassen oft, die lebenslänglich haben zum Beispiel, ist, weil diese Frauen ganz oft Beziehungen hatten, die extrem volatil waren und wo der Partner sie beschissen hat, alleingelassen hat. Und wenn es eine Sache gibt, die du über Ted Bundy oder Charles Manson oder was auch immer weißt, wenn du mit dem verheiratet bist, du weißt immer, wo der ist. Das klingt zwar völlig wahnsinnig, ja, aber das ist der Impuls. Du weißt immer, wo der ist, der geht auch nicht weg.
Das war vor der Find My Phone Funktion genau, auf den iPhones. Ja, genau. War das die einzige Möglichkeit. Jetzt werden Männer und Frauen einfach auch so von ihren Partnerinnen und Partnern überwacht, einfach mit ihrem Telefon. Das wie praktisch,
alle
wie
drei
herrlich.
Meter gucke ich, wo meine Frau gerade ist.
Sie hat dann tatsächlich auch noch diesem Standesbeamten, der extra nochmal nachgefragt hat, gesagt, ich heirate ihn nicht trotz seiner Vorgeschichte, sondern genau deswegen, was ja auch schon viel sagt. Nämlich, dass sie sich so in seinem Leid sieht, dass sie das so als Schicksal empfindet, dass sie da, glaube ich, einfach...
Weil ich, junger Mann, habe schwer einen an der Möhre. Ich meine, an sich ist ja ein schönes Happy End für alle Beteiligten, wenn die happy werden werden. Aber ich glaube, er wird ihr nächstes Jahr erklären, dass er jetzt eine 17-jährige sri lankesische Eiskunstläuferin ist, ne, die Tonja heißt oder so. Und dann wird das nicht so gut funktionieren.
Nee, tatsächlich ist das der Wendepunkt für ihn auch in seinem Leben. Also er hat auch damals selber gesagt, dass das der Wendepunkt war und er jetzt das erste Mal das Gefühl hatte, wirklich geliebt zu werden und dazuzugehören und dann auch dieser ganze Identitätsschwindel für ihn keinen Sinn mehr gemacht hat, weil er jetzt das erste Mal als die Person angenommen wurde und geliebt wurde, die er eigentlich ist. Und es
eigentlich
ist auch
schön,
so,
ne?
Total. Man muss, hätte er nicht so viel Schaden angerichtet, sagen, fast ein Happy End. Du siehst ihn hier auch mal, denn er hat mit Isabel Clerc auch 4 Kinder bekommen. Siehst du ihn als Vater zu Hause mit den Kids auf dem IKEA-Bett? Vor ihm die klassischen Kinderspielzeuge,
LKWs, die rumfahren. Das ist, wirklich,
LKWs,
das ist
rumfahren.
Wirklich ein Happy End bei so einer Nummer. Also.
Und das also ist er mit seinen
Seine Haare sind zurückgekommen, Kinder. Selbst die sind zurückgekehrt.
An der Seite aber nur.
Ja, aber
Bruder
also
Tuck.
Mehr als mein, ja, aber also es steht mir nicht zu beurteilen, ob jemand ein geeigneter Vater ist oder nicht, aber jemand mit einer so tiefen psychischen Störung, wie dieser Mann sie offensichtlich hat und in einer solchen Skrupellosigkeit, ob der in der Lage ist, die moralischen Trennwände oder die moralischen Tunnel einer Kindererziehung wirklich festzulegen, weiß ich jetzt nicht.
Ich weiß es auch nicht. Ich frage mich halt vor allen Dingen auch von ihrer Seite aus, also als Isabel Clerc, beziehungsweise jetzt, weil sie verheiratet sind, Isabel Bourdin, kann man jemanden, der wirklich sein ganzes Leben lang so viele Menschen wissentlich und bewusst belogen hat, kann man dem irgendwas glauben? Also
kannst du gar nicht trauen. Also das ist ja jemand, der also plus in wen verliebst du dich denn da? Der Mann hat ja gar keine Persönlichkeit. Die Persönlichkeit ist ja nur eine Erfindung, die er aufrechterhalten hat. Es ist ja keine. Also ich kenne ihn nicht. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, vielleicht ist er ein ganz fantastischer Gesprächspartner. Aber grundsätzlich würde ich jetzt mal von außen sagen, der hat ja keine konsistente existierende Persönlichkeit, sondern ist ganz viele. Und das ist ja, wie willst du mit so jemandem zusammen sein? Aber mein Gott, also wie gesagt, ne.
Aber er hat spannende Dinge beim Pärchenabend zu erzählen.
Auf jeden Fall. Knaller-Stories. Wisst du noch damals, als ich als 31-Jähriger zur Schule gegangen bin und eine Halbglatze hatte und alle irritiert waren, weil mein Bartwuchs gerade rausschießt, während ich die Arbeit in der 9. Klasse geschrieben habe? Ja, dann.
Also ich würde auch mal in Frage stellen wollen, ob ich als 30-Jährige Bock gehabt hätte oder Bock habe, mit 14-Jährigen abzuhängen und dann so zu tun, als wäre ich 14, das wäre auch noch so mein Ding.
Hey, aber du mit so einer umgedrehten Mütze so auf dem Schuh, hey Boys, what's up? Alles Knorke hier im Bezirk? Ich wüsste wirklich gar nicht, wie ich mit 16-Jährigen heute reden sollte. So.
Du musst ja tatsächlich...
Fly.
Dein Jargon irgendwie anpassen, damit du nicht cringe bist.
Nee, cringe ist, glaube ich, allein...
6-7!
Was ist das? Was ist 6-7? Ich habe es nicht verstanden. Also stell mal vor, wir beide mit so umgedrehten Kippi gehen. Ich wohne ja gegenüber einer Gesamtschule.
Oh nee.
Und die erkennen mich alle nicht. Da kennt mich keiner, so niemand. Und wenn wir darüber gehen würden, zur Felix-Community, und sagen wir so, 6-7, das ist... DJ Sunny Say und ich bin Basti B und wir beatboxen Freestylen jetzt an. Ich weiß gar nicht, wie ich mit dem
reden. Oh, ist das so peinlich. Ich innerlich stirbt
ja,
gerade was von mir.
Ich weiß auch nicht, wie ich da...
So
ich wüsste nicht, wie ich mit 16-Jährigen so... Hey Kids, what's up? 6-7, nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Aber das wäre mal eine gute Probe, dass du dich jetzt mal einmal so anziehst und dann da mal rüber gehst und mal guckst, ob du da mal eine Stunde Erdkunde mitmachen kannst in der 8a. Einfach... Das ist schon krass.
Also wenn ich den Bart abnehme, würde ich definitiv wie so eine, ich könnte mich dann auch Stefanie nennen, das würde keiner merken. Ich wäre nur sehr groß.
Diese
sehr große
Basketballerin Stefanie.
Basketballerin Stefanie. Sie ist ein wenig buschikos, aber auch geheimnisvoll.
Und hast du ihre komischen Ohren gesehen?
Ja, das ist Bodyshaming übrigens, ne? Arschgesicht. Ich kann die Ohren reparieren lassen, dein Gesicht, da ist nichts zu machen.
Ich stelle mir das wirklich nur gerade vor, wie du ernsthaft versuchst, in so einer 14-jährigen, 15-jährigen Gruppe so einen coolen Talk zu machen und es so peinlich ist und dann so diese, dann so, und auf wen steht ihr so? Ich finde ja Selma Hayek heiß und Selma Hayek ist einfach so alt wie deren Oma einfach, also wirklich Großmutter.
Ich habe keine Lust, dieses Selma Hayek-Thema kommt schon privat oft vor, jetzt muss ich auch noch mit meinen Arbeitskollegen darüber reden. Es ist eine Topfrau. Die hat sich für 60 sehr gut gehalten.
Brad Pitt ist so ein schöner Mann. Und die so, kennst du Timothy Chalamet? Nee, den kenne ich nicht.
Doch, den kenne ich, aber der ist überhaupt nicht schön, okay? So, weitermachen jetzt. Er heißt übrigens Timothy. Wurde mir erklärt. Timothy Chalamet. Er heißt nicht Timothy. Er heißt Timothy.
Ja, erzähl das seinen 15-jährigen Freunden.
Ja, auf dem Schulhof.
Ja, wir kommen jetzt ganz zum Schluss nochmal zurück, wie man im Crime Podcast sagt, um die sogenannte Klammer zu schließen. Zu Nicholas Barclay. Was ist eigentlich mit dem echten Nicholas Barclay geschehen? Also man muss leider sagen, bis heute wurde niemand wegen seines Verschwindens angeklagt oder verurteilt.
Scheiße. Ey.
Bis heute gilt er also offiziell als vermisst. Es gibt natürlich verschiedene Theorien,
ja, aber
keine davon ist bewiesen. Einige Ermittler glauben zum Beispiel, dass Nicholas schon kurz nach seinem Verschwinden Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte, also dass er tatsächlich abgehauen ist wegen des Gerichtstermins und der eventuellen Zukunft im Jugendheim, aber dass dann etwas passiert ist.
Also das ist die Chance ja 99%.
Ja,
ne?
Also viele denken, dass er heute und auch schon sehr, sehr lange tot ist. Andere vermuten oder denken, dass er vielleicht auch wirklich einfach weggelaufen ist aus San Antonio und sich irgendwo ein neues Leben aufgebaut hat.
13-Jähriger.
Beweise für eine dieser Möglichkeiten gibt es nicht. Fest steht, wenn Menschen jahrelang mit der Ungewissheit leben, wie jetzt die Familie von Nicholas, klammern sie sich manchmal vielleicht auch irgendwie an jede Möglichkeit, die es gibt, die ihnen irgendwie ein Ende dieser Ungewissheit verspricht.
Ich will niemanden totreden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein 13-jähriger Junge mit identifizierbaren Merkmalen wie Tattoos an den Händen und so verschwindet, nie wieder gesehen wird, der arme Junge wird irgendwo unter der Erde liegen.
Ja, aber vielleicht war einfach für die Familie, für die Barclays auch irgendwie die Vorstellung, dass Nicholas, wenn auch sehr verändert, jetzt zurück ist und auch diese Widersprüche, die damit verknüpft waren, vielleicht war das einfach leichter zu ertragen als die Möglichkeit, dass er für immer verschwunden ist.
Ja, man sieht, was man sehen will, aber am schlimmsten ist halt, dass jemand, also da gibt es ja auch keine schöne Auflösung jetzt bei dem Fall, aber
nein,
dass jemand wie dieser Frédéric Baudin den Schmerz dieser Mensch, also dass er sein eigenes Bedürfnis nach Liebe über den Schmerz dieser Menschen stellt, plus, dass der offensichtlich ja, ich kann das nicht anders, das ist jetzt kein psychologischer Term, aber so beknackt ist, nicht darüber nachzudenken, dass das auffliegen wird, unweigerlich. Ist ja ein völlig unmögliches Szenario, dass die Familie dann sagt,
ja,
ach ja, du
ja,
siehst
klar, ganz
anders aus, riechst ganz anders, redest ganz anders, hast andere Ohren, andere Nase. Ja, du bleibst jetzt bei uns und bist jetzt unser Neuer. Also der ist ja schwer psychisch krank, der Mann, wenn
klar,
er das geglaubt
ja,
hat. Und da der ja nie Heilung erfahren hat, habe ich keine Ahnung, wie das jetzt mit seinen Kindern, Familie, Frau, sonst was irgendwie funktionieren soll.
Ja, ich finde auch, zum Abschluss möchte ich gern sagen, dass es natürlich auch irgendwie eine traurige Lebensgeschichte von Frédéric Baudin ist, die
voll,
wir gehört haben. Aber unser Fall heute bleibt für mich eine Geschichte über Betrug, weil er ist ein Betrüger und er hat so viele Menschen getäuscht. In dem Fall haben wir jetzt einmal auf eine Familie geguckt. Es wird ja auch andere betroffen haben. Die Barclays, glaube ich, waren die am stärksten unter ihm gelitten haben. Und man muss auch noch dazu sagen, die werden das ja nie überwinden. Die haben jetzt noch mehr Schmerzpunkte im Leben, als sie ohnehin schon haben. Durch seinen Sohn nachspielen haben die noch mehr Probleme, noch mehr Vertrauensproblematiken. Die Familie ist zerrüttet und der Halbbruder von Nicholas, der ja auch schon vorher ein Drogenproblem hatte, ist auch irgendwann an einer Überdosis gestorben. Und ich bin mir sicher, dass unter anderem auch solche Geschehnisse da zumindest ihm nicht geholfen haben, sondern im Zweifelsfall seine Probleme noch weiter verstärkt haben. Und deshalb bleibt es die Geschichte eines Betrügers, auch wenn ich für ihn auch in gewissem Maße natürlich Mitleid habe und seine Lebensgeschichte furchtbar finde.
Das kann ich so nur unterschreiben. Hast du sehr schön erzählt, die Story. Ist eine sehr tragische Geschichte. Ich wollte jetzt auch nicht mangelndes Mitleid mit der Person Frédéric Baudin aufbringen, aber das macht mich persönlich ehrlich gesagt wütend, was der Mann gemacht hat, auch wenn es aus einer psychischen Krankung heraus, aber wie fürchterlich für die Familie, was für eine unfassbare Scheiße. Und dass die Geschichte dann dazu noch kein Happy End hat, also Nicolas nie gefunden wurde, boah, schlimm. Also ich glaube, das würden wahrscheinlich die meisten Menschen von einem vermissten Menschen, also die meisten Familien, Eltern, Kinder etc. von Vermissten unterschreiben. Es ist immer besser, Gewissheit zu haben, als den Rest deines Lebens damit zu leben, dass du es nicht weißt.
Ja.
Und immer in der dieser 1% Hoffnung bringt dich, glaube ich, dann um. Der ja nur in den allerseltensten Fällen. Ich meine, Natascha Kampusch ist so ein Beispiel, wo die Eltern, glaube ich, nie damit gerechnet hätten, ihre Tochter nochmal wiederzusehen nach fast 8 Jahren oder so.
Ja, aber ein kleiner Teil doch.
Genau, und dieser kleine Teil, der immer wach bleibt, obwohl der 99% der Fälle nicht positiv ausgeht, das macht dich, glaube ich, wirklich krank. Ja, danke für die Folge. Fand ich sehr interessant, sehr überraschend.
Oder wie Basti in seinem neu gewonnenen Jugendjargon sagen würde, richtig lit.
Die war lit.
Weißt du, wie alt lit ist? Das ist bestimmt 15 Jahre alt.
Was war denn das?
YOLO, Leute.
Was, du hast das Jugendwort des Jahres, was war das dieses Jahr? Unser Kameramann ist ja sehr jung, der ist bei der Grünen Jugend.
Ja, aber
der ist vorhin hier
er weiß es nicht, oder?
Mit seinem Lastenfahrrad.
6'7", das könnte...
Was heißt 6'7"? Ich verstehe es nicht, was ist.
Ja, das wird dann ungelöst bleiben. Das ist Bastis
Das
Rätsel.
Ist mein nächster Fall. Mein nächster Fall geht über die Herkunft von 6'7". Wir sind einfach alte Leute. Ich gehe jetzt wieder, ich stehe jetzt wieder
Bitte
auf.
Bitte zieh mich da nicht mit rein. Ich gehe ohne Treppenlift jetzt oben hoch und mach mir einen schlechten Kaffee.
Ich habe einen guten für dich.
Oh.
Das war die neue Folge Friends and Quark. Passt auf euch auf, bleibt gesund, Küsschen und Schnüsschen. Und hoffen wir, dass der Fall, also der eine Teil des Falls vielleicht doch noch positiv aufgelöst wird.
Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn Basti wieder mit seiner Heizdecke über den Knien hier in seinem Heizungskeller sitzt.
Und für euch zur Information, ihr helft uns, wenn ihr diese Folge kommentiert. Ihr helft uns, wenn ihr die Folge teilt. Ihr helft uns, wenn ihr bei Social Media die neue Folge promotet, weil ihr oft sagt, ja, ich höre das, aber ich weiß, also das ist wirklich, das sind Dinge, die Menschen, die uns unterstützen, das hier zu machen und die letztlich natürlich ein wirtschaftliches Interesse daran noch haben, dass Friends of Crime weitergeht. Ihr tut uns einen großen Gefallen, wenn ihr uns in irgendeiner Weise dadurch unterstützt, dass ihr uns empfehlt oder auch die heutige Folge kommentiert.
Und ihr helft uns, wenn ihr über 20 seid, keine Jugendsprache mehr sprecht. Tschüss!
Bye.
Das war Friends in Crime für diese Woche.
Wenn du direkt weiterhören und die neueste Folge immer sofort hören möchtest, lad dir jetzt die Podimo-App kostenfrei runter.
Es ist keine Registrierung oder Bezahlung notwendig. Die neuen Folgen erscheinen dort immer 4 Wochen, bevor sie überall sonst erscheinen, im kostenlosen Bereich der App.
Diese Infos findet ihr auch in den Shownotes.
Ich glaube, ich muss es ihr jetzt sagen. Schatz, the beach is closed.
Boah, Pia, das war schon wieder so cringe, FM.
Und wenn ihr direkt wusstet, worum es ging, dann seid ihr bei uns genau richtig. Denn in unserem Podcast Cringe FM reden wir über den neuesten Gossip und den heißesten Tee. Jeden Sonntag um 18 Uhr auf Spotify.
Und wenn ihr, genauso wie wir, Bock habt, euer Wissen im Reality-TV auf die Probe zu stellen, dann seid ihr genau richtig bei unserem Reality-TV-Quiz.
Wenn ihr Bock habt auf das nächste Reality-TV-Quiz, dann schaut doch einfach mal bei uns auf Insta vorbei. Unter reality.events findet ihr alle Infos zu unseren Events in Hamburg, Aachen, Berlin.
Cringe FM!